Und herzlich willkommen hier im Haus der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund. Mein Name ist Rolf Zürus, ich bin einer der beiden Pastoren unserer Gemeinde und hier neben mir steht...
Ja, Thomas Stede.
Genau. Gleich mehr zu dir. Ich freue mich, dass wir diesen Abend unter dem Motto More Than Gold mit SRS, das steht für Sportler ruft Sportler, einer christlichen Non-Profit-Sportorganisation veranstalten können. Leider ist der angekündigte mehrfache Goldmedaillengewinner Daniel de Faria Dias aus Brasilien heute wegen einer Lungenentzündung nicht dabei. Wir haben auch über die Presse informiert, dass das so ist. Trotzdem erwartet uns ein besonderer Abend mit besonderen Sportlern, unter anderem mit Antonio da Silva, der zweimal mit dem BVB Deutscher Meister und einmal Pokalsieger war und verschiedenes anderes auch bei anderen Vereinen, andere Pokale und Siege erreicht hat. Wir nehmen für diesen Abend heute keinen Eintritt, aber es besteht die Möglichkeit, sich mit einer Spende am Ende der Veranstaltung an den Kosten zum Beispiel für die Getränke zu beteiligen. Hier neben mir steht Tom Stede. Du hast zusammen mit deiner Frau Sabine ganz viel Initiative und Verantwortung in der Vorbereitung und dieses Abends gehabt. Und seit ich dich kenne, bist du mit SRS verbunden. Ein Motto von SRS lautet, im Sport, für Menschen, mit Gott. Tom, warum und wie gehört das bei SRS zusammen, Sport und Gott?
Ja, da gehört noch viel, viel mehr zusammen. Zum einen, ich bin Mitarbeiter und Mitglied bei SRS seit 1981. Seitdem kennt der Hannes und die Judith. Wir kennen uns da schon seit der Zeit. Ich habe meine Frau kennengelernt. Also SRS verbindet ganz vieles. Aber dieses Motto im Sport mit Menschen für Gott, das ist etwas, was ich selber ganz früh erlebt habe, was ich gerne möchte. Menschen einfach, ja, die im Sport sind, auf Gott aufmerksam zu machen. Diese Werte, das, was eigentlich ja den Menschen ausmacht, da, wo ich wirklich meine Erfüllung, meinen Wert erkenne, ist meine Aufgabe, das ist mein Lebensmotto, das ist das, was ich gerne tun möchte. Und das konnte ich sehr gut in den ganzen Jahren bei SRS machen. Und ja, so ist dieses Motto von SRS auch meins.
Tom, worauf freust du dich heute Abend?
Ah, worauf ich mich freue? Erstmal, ja, dass so viele gekommen sind. Ich habe das mit organisieren dürfen. Und dann ist vorher immer, ja, wie viel kommt tatsächlich? Aber danke, dass ihr da seid. Ich finde es schön. Und ich habe die Hoffnung und die Gewissheit eigentlich auch, dass ihr eine ganze Menge mitnehmen könnt. Von dem, was die Sportler heute sagen, was ihr Leben ausmacht, was sie erlebt haben, was aus ihnen geworden ist, wie Sport ihr Leben verändert hat und das, was sie in ihrem Leben erlebt haben, ihr Leben verändert hat. Denn alle diese Sportler, die heute da sind, haben irgendwann irgendwo Gott erlebt. Und da will ich gar nicht so viel von vorwegnehmen, sondern euch einfach so ein bisschen in diese Spannung mit hineinnehmen. Ja, hört zu, erkennt, welche Werte diese Menschen, diese Sportler letztendlich durch den Sport, durch ihren Glauben ja erlebt haben. Und dieses Thema Werte ist etwas, was für SRS im Moment so ein ganz wichtiges Thema ist. Einmal für SRS selber, aber auch, weil es die Gesellschaft fordert. Überall wird über Werte gesprochen. Und wenn ihr selber mal darüber nachdenkt, was euch so betrifft, wie ihr euch definiert, was euch in eurem Leben begegnet, dann werdet ihr immer auf irgendwelche Werte treffen. Und ich denke mal, dass wir heute eine ganze Menge davon hören werden. Und ich freue mich einfach darauf und bin gespannt, was wir hören werden.
Ja, Tom, wir haben unseren Teil getan. Wir geben jetzt die Mikrofone ab an.
Ja, ich freue mich, Hannes. Ja, ich darf einfach Hannes, ich kann gar nicht anders zu dir sagen. Doch, ich sag's einmal, Hans-Günther Schmitz, der Leiter von SRS. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin still und gebe dir das Wort.
wenn jemand Hans Günther sagt, ist es meistens meine Frau und dann wird's ernst. Ja, also Hannes ist ganz okay. Ja, gut. Vielen Dank, Rolf, Tom, dass wir heute Abend hier sein dürfen als SRS-Mitarbeiter. Freue mich sehr auf den Abend, auf die Gäste. Sport ist ja wirklich was Faszinierendes, oder? Also ich meine, ich bin in Dortmund. Ich weiß nur nicht so richtig, ob gerade Begeisterung oder eher Zittern angesagt ist in Dortmund. Aber ich glaube, die Begeisterung überwiegt noch, was ich so mitkriege. Aber Sport ist ja auch weltumspannend ein Thema, ja, wo man hinkommt. Ich habe das Privileg, auch schon ein bisschen an verschiedenen Stellen dieser Erde sein zu dürfen. Es ist überall das Gleiche. Ja. Gib einen Ball oder was anders und du hast Kids und Kinder und Jugendliche und Erwachsene und Senioren und alle sind begeistert dabei. Sport ist so eine der Sprachen in dieser Welt, die weltumfassend ist. Das ist einfach super und ich nehme an, ist jemand im Raum, der nicht sportbegeistert ist, müsste ich vielleicht mal fragen. Der traut sich natürlich jetzt nicht zu melden. Aber Sport hat ja auch so seine Themen, ne? Also Korruption zum Beispiel, das ist schon so ein Thema gerade, oder? Wer hätte gedacht, dass das Sommermärchen 2006 doch gekauft war? Ich meine, manche sagen, die paar Millionen, das war doch ein Schnäppchen. Aber es war korrupt. Gewalt. Deutscher Fußballbund diskutiert immer wieder, wie kriegen wir das Thema Gewalt in den Griff? Manipulation. Wir hatten gerade letzte Woche bei uns im Haus in Altenkirchen im Westerwald die AK Ladies Open. Das ist ein Weltranglisten-Tennisturnier. Absoluter Spitzentennis aus aller Welt. Super Woche. Das Problem, wir mussten zwischendurch immer wieder Leute rausschmeißen und des Hauses verweisen. Warum? Das waren Leute von der Wettmafia. Dann kommen die aus Russland, Bulgarien oder anderen auch westeuropäischen Ländern nach Altenkirchen im Westerwald, um auf irgendwelche Ballwechsel zu wetten und die Spieler zu bedrängen. So kaputt ist auch an manchen Stellen der Sport. Und das merkt man natürlich. Das merken die Funktionäre, das merken die Zuschauer. Und irgendwo schreit jeder nach Werte. Aber wo kommen sie eigentlich her? Wer prägt denn Werte? Wer lebt sie denn? Das ist so ein bisschen auch ein Thema heute Abend unter dieser Überschrift More Than Gold. Da muss es ja noch mehr geben als den sportlichen Erfolg. Doping ist auch so ein Thema. Ich habe manchmal den Eindruck, wir diskutieren in Deutschland beim Thema Doping nur zwei Dinge. Das eine, wer kann es beweisen? Das ist dann immer so die Frage, Hase oder Igel. Wer ist schneller? Und wie bestrafen wir es denn? Was sind die Sanktionen? Was ist richtig, was ist falsch? Aber was sind eigentlich die Ursachen für Doping? Vielleicht kommen wir heute Abend im einen oder anderen Thema ein bisschen auf die Spur. Wir schauen uns mal einen Clip an, weil wir haben vor 2 Jahren als SRS in Deutschland, im deutschen Sport, eine Werteoffensive gestartet. Nicht im Sinne von, jetzt gründen wir mal einen runden Tisch und diskutieren mal über Werte, sondern zu sagen, wir wollen ganz praktisch im Bereich Jugendsport, im Bereich Trainer, weil Trainer sind so prägende Persönlichkeiten im Sport, und im Bereich Integration, sei es Gefängnisarbeit, sei es Flüchtlingsarbeit, zeigen, wie Werte gelebt werden können und wie können wir sie multiplizieren. Das steht so als Überschrift der Werteoffensive und da haben sich viele im deutschen Sport eingeklinkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir schauen mal kurz einen Clip an. An der Stelle schon mal einen Dank an die Technik im Hintergrund. Und wir schauen mal, welche Botschafter bei der Werteoffensive in Deutschland so dabei sind.
Mein Herz spricht Sport, wenn ich durch gute Werte meine Mitspieler positiv beeinflussen kann.
Bisschen lauter vielleicht.
Ich unterstütze die Werteoffensive, weil ich mir wünsche, dass es mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander im Sport gibt.
Ich unterstütze die Werteoffensive, weil ich finde es sehr wichtig, dass die Werte, die auf dem Sportplatz wichtig sind, auch nach außen getragen werden.
Ich stehe hinter der SRS-Werteoffensive, weil ich für sauberen und fairen Sport bin.
Ich stehe hinter der Werteoffensive von SRS, weil ich glaube, dass durch sie der Sport und durch den Sport die Gesellschaft ins Positive verändert werden kann.
Mein Herz spricht Sport, wenn ich sehe, dass Menschen verschiedener Kultur sich zusammenfinden.
Mein Herz spricht Sport, wenn ich schöne Bälle übers Netz schlage.
Mein Herz spricht Sport, wenn ich versuche, das Optimale aus meinen Möglichkeiten zu machen, aber auch meine Grenzen anerkenne.
Ich unterstütze die Werteoffensive von SRS, weil ich davon überzeugt bin, dass christliche Werte im Sport sehr wichtig sind.
Wertschätzung bedeutet für mich, mich nicht vor Gott und vor Menschen profilieren zu müssen.
Ich finde die Werteoffensive von SRS gut, weil jeder Mensch Werte braucht.
Ich engagiere mich persönlich für die Werteoffensive, weil mir die Trainerausbildung mit christlichen Werten am Herzen liegt.
Respekt für mich bedeutet, alle anderen Leute dienen, egal ob Mitspieler sind oder Gegenspieler sind.
Mein Herz spricht Sport, weil Sport Grenzen überwindet, Verbindungen schafft und tiefe Freundschaften ermöglicht.
Wertschätzung gegenüber anderen Sportlern ist für mich etwas sehr Wertvolles, da sich der andere geachtet und respektiert fühlt. Auf dieser Basis ist für mich ein fairer und ehrlicher Sport möglich.
Ich wünsche mir von der Werteoffensive, dass ganz viele Leute mitmachen, denn gerade für mich als Fußballer, aber auch für alle anderen Sportler gilt, Werte sind sehr, sehr wichtig.
Ich engagiere mich für die Werteoffensive von SRS, weil gerade der Sport im heutigen Zeitgeist gelebte Werte braucht.
Ich bin begeistert von der Werteoffensive vom SRS. In Sport braucht man Mut. SRS hat diesen Mut.
Ja, das waren einige Sportler zur Werteoffensive. Jetzt wäre der Abend langweilig, wenn ich jetzt hier oben stehen würde, Ihnen einen Vortrag halten würde. Oder ich mache mal einen Vorschlag, ich bleibe beim euch. Ist das okay, hier so sportlicher Abend? Wenn ich euch irgendwie einen Vortrag halten würde, ab und zu mal einen Clip zeigen würde, nein, wir machen das hier live on the stage und ich freue mich sehr, dass ich einige Gäste begrüßen darf und ich darf das nochmal konkret tun. Ich muss so ein bisschen gucken, da sehe ich die Sabine Stede hier aus Dortmund, sie hat heute Abend ein Heimspiel. Herzlich willkommen, Sabine. Ja. Cordula Striebecke. Und da ist sie gerade reingekommen, die Katrin Reinhardt. Eigentlich hättet ihr jetzt gar nicht nach vorne kommen müssen, aber das war ein gutes Warm-up. Und natürlich Toni da Silva. Zu euch kommen wir natürlich noch wesentlich ausführlicher und werden ein bisschen plaudern. More than Gold, was steckt dahinter für euch? Wir haben hier olympische Sportler, wir haben hier deutsche Meister, wir haben hier Pokalsieger. Alles hier live heute Abend in der FEG in Dortmund. Aber es gibt eben auch Gäste, die hätte man gerne begrüßt, aber die kann ich nicht begrüßen. Und Rolf hat es eben schon gesagt, Daniel Diaz, heute Abend angekündigt, Paralympicsieger, 14 Goldmedaillen. Wäre sehr, sehr gerne heute Abend hier in Dortmund gewesen, aber er durfte nicht reisen, er durfte nicht fliegen. Ihr dürft euch mal wieder setzen. Wir kommen gleich noch etwas intensiver zu euch, aber ich darf Patti mal zu mir bitten. Patti Montera aus Brasilien, herzlich willkommen. So, Patti, great to have you here. Es ist toll, dass du heute Abend da bist mit deinem Mann Fernando. Steh mal auf, dass man dich in deiner ganzen Größe sieht. Please stand up so we can see how great you are. Patti, you are here, but Daniel is not here. What happened? Also, du bist hier, Daniel nicht. Was ist passiert?
First, I want to say good evening to everybody.
Also, erstmal möchte ich auch Hallo sagen, guten Abend an alle.
Thank you for the church for being so nice and putting Brazilian colors for us.
Danke an die Gemeinde, die das hier heute Abend so gut organisiert und die netten Sachen auf dem Tisch hat.
Very sweet of you.
Very sweet.
Sweet of you.
Ja, also findet es nice. Toll und nice. Ja, toll.
Well, as you can see, Daniel is not here.
Ihr seht, Daniel ist nicht da.
And we woke up last Friday, the day we were flying to Germany.
Am Freitag wollten wir ja eigentlich nach Deutschland fliegen.
And I saw his message to me saying that he was going to the hospital.
Und ich kriegte eine Message auf dem Telefon, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist.
And he said, I need to be checked and because I am not a normal person, I need to have the permission for the Paralympic doctor to allow me to come or to go or not.
Also er hat erklärt, da er eben ein Olympiasportler ist, darf er nicht einfach so reisen, wie er das gerne möchte. Er braucht die Erlaubnis seines Verbandes und natürlich auch seiner Ärzte.
So we started praying and telling friends to pray for us.
So haben wir gebetet und viele Freunde gebeten mitzubeten.
I know there was a lot of effort put into bringing Daniel and us to Germany.
Also wir haben da viel investiert, dass Daniel mit ihnen zusammen nach Deutschland kommt.
And it was hard to believe that he could not come.
Und es war schwer zu glauben, dass er vielleicht nicht kommen kann.
So we started our plan to go to the airport.
Sie sind auf Weg zum Flughafen dann gewesen oder haben das eben dann weiter geplant?
At 4 o'clock in the afternoon, he had the last appointment to see if the doctor would say yes.
Und um 4 Uhr brasilianische Zeit, das war 9 Uhr am Freitagabend deutsche Zeit, hatte er nochmal einen Arzttermin, um die letzte Entscheidung zu treffen.
And I guess you know what the answer was.
Und ich schätze, ihr wisst, wie die Antwort war. Er durfte nicht reisen.
It was very hard for Daniel because he saw this as one of his mission trip.
Das war sehr hart für Daniel, weil er das schon auch für sich als eine ganz wichtige Station auch für seinen zukünftigen Dienst gesehen hat.
And he is beginning to understand that his career as a Paralympic athlete can bring a lot of power into sharing the gospel with others. And this was a very one of the very first missions trip for him. His church was supporting him, and he even had a service to talk about this meeting that we are having now.
Also er ist ja am Übergang seiner sportlichen Karriere, ich habe es eben schon gesagt, 14 Goldmedaillen, viele andere Titel, hin zu auch einem Dienst in der sportmissionarischen Arbeit, weil er gemerkt hat, wie viele Türen er auf hat, auch über das zu reden, was sein Leben ausmacht. Und deswegen hat er seine Gemeinde mit hineingenommen, die diese Woche auch sehr vorbereitet hat. Und für Daniel war das schon eine wichtige Woche. Deswegen ist er auch sehr enttäuscht. So he's disappointed, of course. What is the image of Daniel in Brazil? How well known he is? Does everybody knows him? Or tell a little bit about his standard in the Brazil. Also welchen Stellenwert hat Daniel in Brasilien? Kennt ihn jeder oder wie muss man sich das vorstellen?
Daniel showed up very fast in his career.
Also Daniel ist sehr schnell nach vorne gekommen in seiner Karriere.
And he already began with being a winner.
Und er hat eigentlich mit dem Anfang seiner Karriere gleich immer gewonnen.
And he smiled.
Er ist immer am Lächeln.
Always capture people's attention.
Sorry?
Always capture people's attention.
Ach so, und die Leute fokussieren sich immer auf ihn. Er zieht direkt die Leute immer an durch seine Fröhlichkeit.
And for this reason, people really like him, because even with all his physical disability.
Und die Leute mögen ihn einfach, auch wenn er eben sehr stark behindert ist. Er hat verkürzte oder verkrüppelte Arme und Beine.
He has a joy that it's hard to understand for people.
Er strahlt eine Freude aus, die für viele nicht einfach zu verstehen ist, warum er so fröhlich ist.
So he is known. He speaks at places every week to talk about how you can overcome your problems.
Er ist sehr bekannt in Brasilien. Er spricht jede Woche darüber, wie man auch Hindernisse und Schwierigkeiten im Leben überwinden kann.
So he is very well known and loved.
Also er ist sehr beliebt und sehr bekannt, und ich darf vielleicht hinzufügen, er ist auch der einzige Brasilianer nach Pelé, der 3-mal den Laureus Award bekommen hat, die höchste Sportauszeichnung in der Welt. Paddy, what impresses you mostly when you are together with Daniel, or when you see him, or when you are together? So was beeindruckt dich an Daniel am meisten, wenn ihr zusammen seid, so wie du ihn kennst?
Daniel, like I said, he's always happy. He's always smiling.
So wie ich schon gesagt habe, er ist halt immer fröhlich.
But one of the things that impresses me more about him is the decision that he had to make many, many years ago, that his disability wouldn't stop him.
Was mich am meisten beeindruckt, wie er damit umgegangen ist, auch Entscheidungen zu treffen, diese Behinderungen, die er hat, einfach zu überwinden.
So he was very little and
war sehr klein,
and his mom and his dad, her dad and her, his mom,
his mom and his dad.
Yes, yeah,
that's right.
I'm confusing with German, I'm sorry. were very positive every time he said he wanted to do something.
Also seine Eltern haben ihn unglaublich unterstützt. Immer wenn er irgendwas tun wollte, haben sie ihn unterstützt.
In Brazil, especially today, how do you say, everything that for a disabled person is getting better. You know, accessibility is improving in Brazil. Maybe here it was before.
Also der ganze Behindertenbereich in Brasilien entwickelt sich sehr schnell eben auch durch den Einfluss von Daniel.
But when Daniel was born, there was nothing for them.
Als Daniel geboren wurde, gab es fast gar nichts in dem Bereich.
So he began by saying, I want to be a soccer player.
Und so wie in Brasilien üblich, hat er gesagt, ich will Fußball spielen. War aber ein bisschen schwierig.
And his mom said, go for it.
Und die Eltern haben gesagt, dann geh, probier's.
He played a while and he said, oh, I don't think it's going to work.
Er hat angefangen, aber nach einer Zeit hat er gesagt, oh, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
And then he said, Mom, I want to play the piano. And she said, go for it. No hands.
Dann hat er gesagt zu seinen Eltern, ich würde gerne Klavier spielen lernen. Er hat zwar keine Arme, aber ich will Klavier spielen lernen. Die Mutter hat gesagt, dann mach's, probier's.
And he tried and he said, not going to work.
Er hat es probiert, aber hat auch nicht so richtig funktioniert.
And then he played drums.
Dann hat er angefangen, Schlagzeug zu spielen.
And you see, and he has a band till today. He played the drums.
Und er hat immer noch eine Band, in der er spielt und kräftig dabei ist.
Yeah, his mom made something that will stick to his
also die Mutter hat so, arms, sag mal, so eine Art Verband gebastelt, dass er die Stöcke halten kann.
Yeah. And then he saw in the Paralympic in 2004, mm-hmm. Yeah, he saw Clodoaldo, another Brazilian, winning in swimming.
Und im Alter von 16 hat er am Fernseher die Paralympischen Spiele von Athen 2004 geschaut und hat seinen Landsmann dort im Schwimmen Goldmedaille holen sehen.
He never swam before.
Er hat nie vorher geschwommen.
But he looked at that and he said, this is it. This is what I'm going to do.
Dann hat er den gesehen und gesagt, das ist, was ich machen will. Ich will schwimmen lernen.
And in 8 lessons, he learned all the styles.
Und in 8 verschiedenen Einheiten hat er alle verschiedene Schwimmstile gelernt.
And in the next Paralympic, he was a winner already.
Und 4 Jahre später bei den Olympischen Spielen in Peking hat er seinen Landsmann im Finale geschlagen und Gold gewonnen.
So he's very positive. He has 2 sons and his wife will be due in the beginning of April. And a little girl.
Another girl.
Yeah, 2 boys and now okay. It's a girl.
Also er ist sehr fröhlich und eben auch schon Familienvater, verheiratet. Sie erwarten das dritte Kind. Er hat 2 Söhne und jetzt now a girl.
Yes, oh, Hadassah. And he really impresses us in the way he's happy. He brings joy to the room wherever he is.
Und er beeindruckt immer, weil wenn er reinkommt, ist der Saal fröhlich und er bringt Freude in die zu den Menschen.
But also his parents had a very powerful impact in his life.
Aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, seine Eltern hatten einen enormen Einfluss in seinem Leben, haben ihn immer gefördert und
when they didn't look at him as a big problem.
Sie haben nie auf ihn als ein Problem geschaut.
But as an awesome possibility of a champion.
Aber in ihm große Möglichkeiten gesehen, einen Champion, einen Sieger zu werden.
And today he is a world champion. He won 3 Laureus Award.
Yep, I mentioned that. So.
You already, yeah. Yep. I understood a little bit.
Also heute ist er vielfacher, wie gesagt, Goldmedaillengewinner, Weltmeister und 3 Laureus Award.
Mm-hmm. And he wants to use after he slows down in the champion and in the competitions. He wants to use his life. To share the gospel.
Aber er möchte eben gerade durch seine sportlichen Erfolge und durch die Möglichkeiten, die er hat, darüber zu erzählen, auch eben das, was er mit Gott erlebt hat und das Evangelium gerne weitergeben.
And it's not his statement, but it summarizes his life.
Also es geht nicht nur um das, was er vielleicht sagt, es ist nicht nur ein Statement, es ist im Grunde eine Zusammenfassung seines Lebens, wenn er darüber redet.
And we can see like this, I don't ask why to God, I ask now what.
Und man könnte es vielleicht so zusammenfassen, ich frage Gott nicht warum, sondern wozu? Wie kann ich das nutzen? Thank you, Pardy, so much for coming to Germany. Dein Applaus. So you and Fernando will stay a little while after the evening, so we can talk to you, we can ask you. So die beiden sind natürlich auch noch ein bisschen länger hier. Ihr könnt sie gerne noch ein bisschen mehr fragen über Brasilien, über Copacabana, über Rio oder was immer ihr über Brasilien schon mal wissen wolltet. Herzlichen Dank, Patti und Fernando. Herzlichen Dank.
Thank you very much.
Thank you. So, dann darf ich mal die schon drei vorgestellten Damen zu mir bitten. Sabine, Cordula und Katrin. Kommt mal zu mir hier auf die Bühne. Ich setze mich jetzt mal. Ah. Ist schön hier in der FEG, oder? Sabine, warst du schon mal hier?
Nein.
Sabine gehört auch hier zur Gemeinde, deswegen war das eine rhetorische Frage. Schön, herzlich willkommen in dieser Runde. More Than Gold ist der Name des Abends. Das hat natürlich Hintergründe. Ihr habt alle mit Titeln und Meisterschaften und Medaillen zu tun. Wo fange ich denn mal an? Ich fange mal bei dir an, Sabine, ja? Sag uns so ein bisschen, ich sag jetzt mal deine sportliche Station, Karriere, Sportarten. Was hast du so in deinem Leben gemacht? Was war vielleicht so ein Highlight für dich?
Bei mir hat das eigentlich ganz unspektakulär angefangen. Ich komme aus einer totalen sportlichen Familie, Fußball durch und durch. Habe es immer gern gespielt, aber ich durfte nie spielen, weil es zu meiner Zeit jetzt nur so Damenmannschaften gab und mein Vater wollte das nicht. Es war mein großes Glück im Nachhinein, weil ich immer mit Jungs zusammengespielt habe. Ich glaube, das war sehr vorteilhaft für
den Karriereweg.
Ja, genau. Und ja, es war aber von da, wo ich herkam, jetzt gab es nicht so große Möglichkeiten irgendwo zu sagen, ich kann höherklassig spielen. Und ich fand es einfach cool zu sehen in meinem Leben, von Gott geführt zu werden. Ich bin nur sehr schwerfällig ins Ruhrgebiet gezogen mit ganz viel Heimweh, weil ich hierhin geheiratet habe. Und konnte ja nicht ahnen, dass es sportlich gesehen, also Tom auch mit dir, ja, aber ich meine, sportlich gesehen Höhepunkte haben konnte. Es war halt so, dass ich der Exot im Frauenfußball war, weil ich schon drei Mädels hatte und dann erst angefangen habe, hochklassig Fußball zu spielen.
Welche Position hast du gespielt?
Immer Stürmer.
Immer Stürmer.
Ja. Scorer, war nichts anderes.
Scorerliste angeführt, ja. So ungefähr.
Ja. Ja, da durfte ich halt zweite Bundesliga, Regionalliga spielen.
Und du hast sogar ein oder zwei deutsche Meisterschaften gewonnen?
Ja, genau.
Im BVB? Nee, das war was anderes.
Ja, der BVB, soweit hat es nicht gelangt. Wir haben mit SAS die deutsche Beachsoccer-Meisterschaft zweimal hintereinander gewinnen können. Es war schon ein richtig cooles Erlebnis.
Da kann man mal applaudieren. Das habe ich nie geschafft, vor allen Dingen nicht bei den Damen. Nein, Scherz, aber ich wäre nie dahin gekommen. Aber du hast noch eine andere Liebe entdeckt nach Tom und Fußball.
Genau, genau. Also kaum zu glauben.
Ich weiß nicht, ob wir schon ein paar Bilder im Hintergrund mal da. Das sieht nicht nach Fußball aus.
Peter. Nee, ist aber auch cool.
Auch cool?
Ja.
Was sehen wir denn da?
Also das ist Lacrosse, meine zweite Leidenschaft, die ich vor ein paar Jahren noch gar nicht wusste, dass die in mir schlummert. Aber durch die Kinder bin ich zu dieser Sportart gekommen und spiele jetzt aktuell beim TSC Eintracht Lacrosse. Bisschen gesetzteres Alter, aber es macht nichts. Mein Team ist trotzdem hier, ein Teil meines Teams, finde ich mega cool.
Es gibt junge Menschen und es gibt früher Geborene.
Okay, das nehme ich so an, ja.
Genau. Ja, erklär uns mal ganz kurz, wir haben nicht so viel Zeit, aber so ein, zwei Sätze, wie muss ich mir Lacrosse vorstellen?
Lacrosse ist eines der schnellsten Sportarten auf zwei Beinen. Jeder hat so einen Stick in der Hand, es wird auf dem Hockeyfeld gespielt. Und eigentlich ist es, man sagt es immer so ein bisschen Hockey in der Luft. Man hat 10 Spieler, die versuchen, das Tor zu treffen. Und das ist mit einem Hartgummiball wird es gespielt. Deswegen sieht man auch ein bisschen den. Oh, was ist das denn für ein Bild? Ja, hat man Mundschutz und die Augen sind geschützt, weil so einen Ball möchte man einfach nicht abbekommen. Und es wird auch hinterm Tor gespielt und ja, man muss sich ein bisschen mit den Regeln so reinfuchsen, aber macht richtig viel Laune. Also, vielleicht darf ich Werbung machen und wir haben das Eröffnungsspiel der Rückrunde nächsten Sonntag,
wow.
14 Uhr, ne? Auf dem TSC-Platz.
Das heißt, wir haben Lacrosse-Spieler unter uns,
jawohl,
wenn ich das richtig sehe. Oh, ein dicker Applaus, steht mal auf. Alle mal. Wow. Also beim nächsten Heimspiel rockt Dortmund, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ist auf Sieg eingestellt.
Genau. Schön. Gehe ich mal auf die rechte Seite. Cordula. Aufgewachsen in der DDR vor der Wende. Genau. Viele ostdeutsche oder DDR-Meisterschaften gewonnen. Dann kam die Wende. Und dann gleich im gesamtolympischen Team. Nimm uns ein bisschen mit auf die Reise. Barcelona, Atlanta, was immer dir gerade so einfällt.
Ja,
wir sehen auch so ein paar Bilder von Cordula im Hintergrund.
Die schönste Sportart eigentlich, die ich kennengelernt habe, war Kanuslalom. Also nicht einfach nur so geradeaus auf dem Wasser rumfahren, sondern einfach der Kampf um mit den Wellen und mit dem Wasser und nicht gegen es. Und das hat mich von jung auf fasziniert. Ich war erst Schwimmerin, das war mir einfach zu langweilig. Und aber dann notwendig, und damit man da bestehen konnte. Ja, in der DDR leider, da es nicht olympisch war, von 1972 bis 1992 ist es nicht gefördert worden vom Staat der DDR. Und das hieß für uns als Sportler und auch als Nationalmannschaft, dass wir nicht in sozialistische Auslandsreisen durften, auch nicht an Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften teilnehmen konnten. Dann 1989, da war ich leider schon 26 und dann habe ich gedacht,
leider schon 26.
Ja. Ja, im bundesdeutschen Sport ist das eigentlich zu spät, um Weltspitze zu werden. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit bekomme und auch die Möglichkeit einfach mal mein Talent auch mal auszureizen, habe ich dann gedacht, okay, jetzt versuchst du es. Und wir sind damals dann in die gemeinsame deutsche Qualifikation zur Nationalmannschaft gegangen. Und man hat uns eindeutig gesagt, also wenn wir Älteren an dritter oder vierter Position sind, dann haben wir keine Chance, uns für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Also es war schon sehr viel Druck da. Und dann war es ein Wunder für mich, dass ich mich dann 1991 direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Und noch ein größeres Wunder eigentlich 92 für die Olympischen Spiele in Barcelona und vier Jahre später nochmal 1996 in Atlanta. Und da ist das Bild her.
Genau.
Da waren
das
wir
ist
nämlich
nicht Fernando, dann, ne? Nicht, dass wir ihn verwechseln.
Nee, da waren wir dann eingeladen in einer Gemeinde. Alles Sportler aus ganz verschiedenen Sportarten, Leichtathletik, Volleyball, und waren dann, egal aus welcher Sportart wir kamen, wir waren Christen, die dann zusammen in der Gemeinde Zeugnis geben durften. Und das war für mich also ein Highlight. Madeleine Mims war dabei, eine Leichtathletin, ganz bekannt. Ja, und das ist ein Bild aus Burg St. Maurice. Das ist die schwerste Naturstrecke, die wir in Europa haben. Da hatte ich sehr viel Angst, auch vor Wildwasser. Das war eigentlich immer mein Handicap und ich habe es aber für Stück überwinden können und war dann auch sehr erfolgreich, damit ich dann eben halt auch in diesem Wildwasser auch Spaß haben konnte, also nicht nur Angst.
Wenn du natürlich sagst, Cordula, Barcelona, Atlanta, Olympische Spiele, wir haben alle, zumindest die ein bisschen früher geboren sind, am Fernseher mitgefiebert, dann sag uns noch kurz, wie war denn die Platzierung?
Ja, also natürlich, Teilnahme erstmal ist alles, das war schon für mich das Highlight, einfach die Qualifikation, aber 92 bin ich im ersten Lauf, also wir haben immer zwei Läufe und der bessere zählt dann, und im ersten Lauf war ich Dritte, und und dann war natürlich mein Ehrgeiz, das Ganze zu verteidigen, und dann habe ich so viel Ehrgeiz reingesetzt, dass der zweite Lauf total in die Hose ging. Und ich dann leider auf Platz 6 abrutschte. Aber ich war trotzdem sehr zufrieden mit dem, was ich da erreichen konnte.
Ich behaupte mal, jeder hier im Raum, Platz 6 bei Olympischen Spielen, den würden wir alle mal gerne mitnehmen. Oder?
Da hatte ich aber dann noch ein anderes Problem. Und das hieß, dass mich die Zuschauer sehr stark beeinflusst haben. Also es waren 14.000 Zuschauer am Rand. Und das haben wir normalerweise selbst bei Weltmeisterschaften nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, daraus lernst du. Vier Jahre später, Atlanta, da wollte ich alles besser machen. Und also man muss sich vorstellen, eine Tribüne 10 Meter hoch. Und die brüllten dann direkt in diesen Kanal hinein, dann das Fernsehen mit einer schwenkbaren Kamera immer auf, wir fuhren also immer auf eine Kamera zu und das ging dann so kurz vor uns dann immer nach oben. Also es lenkte mich dann schon sehr stark ab. Und dann habe ich gedacht, okay, das darf dir nicht nochmal passieren, und dann habe ich mich vier Jahre später darauf eingestellt, und dann waren die Bedingungen ganz anders. Das heißt, der Fluss war doppelt, dreifach so breit. Die Kamera war nicht direkt am Ufer, sondern als Cablecar oben drüber. Und also die Bedingungen waren ganz anders. Und das war aber eine sehr schwere Strecke in Atlanta. Das heißt, es war in Tennessee. Und ja, erster Lauf. Ich lag ganz gut und dann musste ich auf einmal eine Kenterung ausgleichen durch eine Kenterrolle. Damit war das natürlich im ersten Lauf nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. Zweiter Lauf, dann hatte ich mich sehr, sehr gut vorbereitet und das lief dann bis zum letzten Absatz, lief das so gut, dass ich eigentlich zwischendurch in Führung war. Und also es waren nur noch zwei Tore zu bewältigen und da kriegte ich Wasser ins Gesicht, deswegen eben halt auch das Bild, wo man eben halt trotzdem, auch wenn man Wasser im Gesicht hat, normalerweise dann eigentlich den richtigen Schlag machen muss. Ich hatte leider das Pech, dass ich gegen die Strömung fuhr und dann abrutschte und musste dann das letzte Tor, Aufwärtstor, neu anfahren und verlor damit 11 Sekunden und das war statt Platz 1 dann Platz 11. Und ja, das war so knapp am Olympiasieg vorbeigerutscht. Das ist natürlich eine tiefe Enttäuschung. Aber auf der anderen Seite habe ich dann nur gesagt, ich habe zweimal Olympische Spiele erleben dürfen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Also ihr merkt schon, Up and Downs im Spitzensport, wie das eben so ist im Leben und wie man das auch kennt. Katrin, wir haben ja eins gemeinsam. Wir haben beide schon mal im Boot gesessen auf der Wildwasser-Rennstrecke, hätte ich fast gesagt, Trainingsstrecke hier in Hohenlimburg. Das war irgendwie spannend. Ne? Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte richtig Schiss. Ich habe das Geschenk gekriegt von der Cordula, eine Trainingsfahrt mit im Boot und ich habe das immer rausgezögert. Habe gedacht, naja, ich kann ja nicht, ich habe immer Termine. Aber eigentlich wollte ich nicht, weil ich so ein bisschen wasserscheu bin. Aber es war cool, oder?
Es war definitiv echt eine geniale Erfahrung.
Weil du liebst auch ein bisschen mehr das ruhigere Wasser, nicht so das Wildwasser. Das Katrin Reinhardt, Juniorenweltmeisterin 2006 im Rudern und auch bei Olympia dabei 2008 in Peking. Auch dir ein herzliches Willkommen nochmal. Das war ja schon auch ein Stück eine steile Karriere, so Junioren-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft sogar. Wie ging es dann weiter für dich? Wie war das so aus dem Rückblick gesehen?
Ja, also ich bin zum Rudern gekommen durch meinen Vater, der auch leidenschaftlicher Ruderer war und immer noch ist. Und genau, ich das ja dann auch irgendwann mal ausprobieren wollte und das genau, sich dann irgendwie
aber
so.
Aber du musstest nicht.
Nee,
war kein familiärer Zwang.
Nein.
Nur Unterstützung.
Nee, genau. Das war wirklich, wo ich irgendwann mal gedacht habe, ja, ich will auch irgendwo gut sein. Und dann dachte ich, okay, alles andere ist der Zug schon abgefahren. Was übrig bleibt, ist Rudern. Und dann, das war tatsächlich mein Gedanke damals. Ja, und dann, genau, bin ich.
Auch da sehen wir so ein paar Bilder. Du bist in verschiedenen Booten dann auch gefahren. Zweier, Vierer.
Achter.
Und dann der Achter in Peking.
Genau. Genau, und dann bin ich nach dem Studium nach Dortmund gezogen und habe mich dann genau für den Achter in Peking qualifiziert, wo ich auch nicht allein im Boot saß, sondern noch eine hier im Publikum mit
mitgerudert ist, Nadine. Jetzt haben wir Kochspieler, wir haben Rudra, herzlich willkommen.
Genau, das war schon eine ziemlich...
So Olympische Spiele Zeit. Ist doch... Das, was man sich erträumt als Athlet, oder? So ins Olympiadorf oder beim Einmarsch mit dabei zu sein. Kriegst du da heute noch Gänsehaut so ein bisschen?
Ja, ich finde Olympische Spiele schon echt was Besonderes, weil es echt einfach ein riesengroßes Sportfest ist und alle, also so viele unterschiedliche Sportarten einfach beisammen sind. Man auch mit unterschiedlichen Sportlern zu tun hat oder unterschiedliche Sportler unterschiedlichen Sportlern begegnet. Die man ja sonst nie so kennenlernen würde. Also das war schon eine wirklich tolle Erfahrung. Ja.
Ging also steil bergauf, Olympische Spiele 2008, aber dann London 2012 nicht ganz gereicht. Das ist dann eine große Enttäuschung, Frust.
Genau, also 2008 war ich ja auch mit die Jüngste im Boot und war für mich, also für mich selbst eigentlich klar, 2012 bist du auf jeden Fall dabei. Und das war schon echt ein tiefer Schlag, als da dann der Trainer gesagt hat, ja, Katrin, du bist nicht dabei. Ja, das hat mich schon echt mir den Boden unter den Füßen ein bisschen weggezogen, weil ich einfach 4 Jahre auch alles so darauf ausgerichtet habe, auf diese Spiele mit dem Studium und allem, was dazugehört. Und dann so von jetzt auf nachher zu hören, ja, du bist nicht dabei und es auch in dem Moment keine Alternative gab. Also das heißt einfach mein Platz in der Mannschaft.
Ja. Es ist ja auch nicht nur so, dass man mal gerade guckt, ob man Zeit hätte und dann geht man mal entweder mit nach London oder nicht. Man arbeitet ja im wahrsten Sinne des Wortes 4 Jahre oder noch länger darauf hin und Das ganze Leben ordnet sich eigentlich so einem Ziel dann ein Stück weit unter. Aber du hast nicht aufgesteckt. 2014 schon wieder Bronze geholt bei der EM.
Genau, also es war schon echt ein langer Prozess, der Entscheidung wieder anzufangen, weil ich einfach echt auch Angst hatte, nochmal so tief, also so stark enttäuscht zu werden. Aber ja, ich irgendwann gemerkt habe, ja, irgendwie Gott will trotzdem noch, dass ich weiter beim Leistungssport nochmal da einsteige. Und das war echt, ja, einfach cool, nochmal so ganz bewusst die Entscheidung für den Sport zu treffen und da dann nochmal mitzumachen.
Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Sabine, was würdest du sagen, so wie, welchen Stellenwert hat Sport für dich generell? Wir sind ja hier bei einem Sportlerabend, du engagierst dich in einer Sportorganisation. Wie wichtig ist dir Sport? Musst du dich quälen zum Sport? Kannst du die Minuten nicht zählen bis zum Training oder zum Spiel? Was macht Sport mit dir?
Zusammengefasst würde ich sagen, ist pure Leidenschaft schon immer gewesen. Und es gibt schon Momente, wo ich mich quälen muss, zum Sport hinzugehen. Also man ist ja immer so, dass man Hurra schreit. Und trotzdem habe ich, glaube ich, auch eine besondere Situation, dadurch, dass ich jetzt nochmal eine neue Sportart gefunden habe, ein ganz neues Team, wo ich dabei bin, wo es mir Freude macht, die Leute zu sehen, auch meinen Körper einfach zu fordern, aber auch ganz klar anzuerkennen, wo sind die Grenzen. Dass ich mich doch eher dabei entdecke, mit einem dicken Grinsen ins Auto zu steigen und zu wissen, ich fahre jetzt wieder zum Training. Das ist schon was Besonderes, glaube ich schon, wenn man älter ist, dass man dankbar ist für Gesundheit und dass das so geht, nehme ich es ganz anders wahr, wie ich zum Training gefahren bin, wenn man 20 ist. Also muss man einfach mal so sagen. Das ist schon ein absolutes Geschenk, was ich sehr genieße. Und ich glaube, das können auch nur Sportler, die so egal welche Sportart, wenn du Sportler bist und hast eine Leidenschaft für eine bestimmte Sportart, die können das nachvollziehen. Also ich habe auch viele Freundinnen, die keine Sportler sind, die schütteln immer im Kopf und sagen, ja, Biene, du bist speziell. Okay, sehe ich auch ein.
Du bist speziell. Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Welchen Stellenwert hat Sport für euch? Ich meine, es gibt eigentlich logisch die Antwort, aber
ja,
also, war das immer so von klein auf oder?
Also Sport war für mich immer faszinierend, weil gerade meine Sportart, man hat Naturstrecken gesehen, also wunderschöne Natur, Wildwasserstrecken, und das hat mich immer fasziniert. Und da die Herausforderung, das Wasser zu lesen, also wo hilft dir das Wasser zum Beispiel, eben halt ein Hindernis zu umfahren oder eine Torkombination zu bekommen? Und das hat mich immer herausgefordert früher. Und natürlich, ich wollte das besser machen als meine Konkurrenten. Aber später war es dann auch so, dass ich merkte, Gott hat mir auch Talent dafür geschenkt. Und dann machte es natürlich auch Spaß, das weiter zu fördern. Und aus der Konkurrenz ist jetzt eigentlich so der Spaß eben weiterhin an der Sportart. Und jetzt ist aber so ein bisschen das in den Vordergrund gerückt, dass ich auch gern jemanden mit meinem, in Anführungsstrichen, Trainerblick auch helfen möchte, das genauso erleben zu können und diese Begeisterung eben zu teilen.
Katrin, von klein auf begeistert gewesen, den Vater im Boot gesehen, oder wie war es bei dir?
Ja, also ich muss sagen, bis ich tatsächlich angefangen habe zu rudern, bis ich 10 war ungefähr, da war ich, glaube ich, eher ein Sportmuffel. Und da hat es mir eigentlich überhaupt nicht Spaß gemacht, mich anzustrengen. Und wir waren immer im Urlaub wandern oder Fahrradfahren. Und ich habe immer gedacht, oh nee, ich will lieber wie meine Freundin an den Strand gehen. Aber irgendwann hat es mich gepackt. Auch wirklich die Leidenschaft für den Sport und die Leidenschaft, sich zu bewegen. Und ja, auch im Leistungssport dann wirklich auch an die Grenzen zu gehen, auch an die körperlichen Grenzen, so die mal auszutesten und zu gucken, ja, wie weit kann ich gehen, wie weit bringt mich mein Körper.
Jetzt haben wir schon rausgehört, neben aller Begeisterung und Leidenschaft und Erfolge, das ist ja nicht immer so, ne? Du hast es eben schon gesagt, du hast es anklingen lassen, dann ist man eigentlich auf Goldmedaillenkurs und auf einmal ist man Elfte und muss erstmal damit fertig werden. Verletzungen sind im Sport ein Thema. Sabine, da kannst du auch ein Lied von singen, oder? Wie geht's dir eigentlich?
Aber mir geht's gut. Ich war gestern im Training. Ich hab's geliebt.
Sag kurz, was passiert.
Ja, ich habe mir Anfang Januar die erste Verletzung, richtige Verletzung meines Lebens zugezogen. Ich habe mir im Sprunggelenk die Kapsel vorne und hinten gerissen. Ich habe, also das ist ja auch ein Geschenk, ne? Ich habe noch nie irgendwie eine große Verletzung gehabt, außer mal, weiß ich, ein dickes Knie oder was man sich halt beim Fußball mal so einfängt. Aber jetzt keine große Verletzung. Konnte damit überhaupt nicht umgehen.
Kann ich mir sogar vorstellen.
Ja. War echt sauer auf Gott. Also das ist das, wo ich sage, also wenn ich jetzt Sportler bin, bin ich ja nicht nur die Biene als Sportler auf dem Sportplatz und hier bin ich in der Gemeinde Christ, sondern ich nehme ja meinen Glauben komplett mit rein in mein Leben. Und ich muss sagen, ich bin Gott dankbar, dass er meine Enttäuschung, meine Wut, die ich da hatte, weil man muss wissen, das war zu so einem echt unglücklichen Zeitpunkt. Die Vorbereitung war gerade eine Woche dran. Wir haben eine neue Trainerin, die Englisch spricht, wo ich mich auch, ja, das ist schon eine Herausforderung für mich, aber wo ich mich total drauf gefreut habe, ja, und dann einfach jetzt die Verletzung, der Cut zu wissen, man fehlt die komplette Vorbereitung und der Arzt konnte auch nicht sagen, okay, das ist eine Verletzung, na, 3 Wochen, 4 Wochen, der hat immer gesagt, muss mal gucken, ganz individuell, hat mir überhaupt nicht weitergeholfen. Und ich habe halt von Anfang an immer gedacht, ich habe immer nur den Zeitpunkt gesehen, wann bin ich wieder fit. Also ich habe gar nicht so das Jetzt wahrgenommen, sondern wann kann ich wieder Sport machen. Habe mir mein Workout umgestellt, dass ich da ohne mein Sprunggelenk was mache, um irgendwie was zu tun. Aber ich bin richtig in ein Loch reingefallen und habe mich mit Gott da voll auseinandergesetzt und habe gesagt, dass ich es nicht verstehe und dass ich es nicht gut finde.
Wir sind hier unter uns.
Ja, ich habe da echt Mühe mit gehabt, ja. Und viel später, mir hat mal jemand mitten in meine Verletzung gesagt, dass es vielleicht auch, ob ich der Mannschaft nicht auch vielleicht helfen könnte, wenn ich mal nicht am Platz stehe. So, dass ich, ja, das ist so jetzt nichts Negatives. Also dass man, ja, dass es sich da eben auch einfach ich sein darf und vielleicht der Mannschaft helfen kann. Und es war so ein ganz langsamer Prozess, wo ich da hingekommen bin und jetzt darf ich wieder trainieren, ich genieße es, aber was habe ich mitgenommen in der Zeit? Es gab bei uns eine Spielerin, die hat sich letzten im September schwer verletzt, unsere Torfrau. Und vom Herzen her habe ich immer gedacht, das tat mir so leid, schon in dem Moment, wo ich sie am Platz gesehen habe und habe gesehen, okay, da ist jetzt wirklich was passiert. Und habe gedacht, also man weiß ja, wenn man immer zum Sport geht, das ist ja auch so ein, das ist ja sein Umfeld, wo man sich befindet. Und auf einmal ist man verletzt und dann bricht sowas weg. Das ist ja erstmal so eine Leere. Ich meine, der Tom hat sich vielleicht gefreut, dass ich abends immer zu Hause war, aber ich wäre jetzt auch gerne im Training gewesen. Und
Tom muss heute Abend einiges aushalten. Ne?
Hier, Tom, jetzt stehe ich mal auf der Bühne, nicht du sonntags und ich muss immer da. Ja, okay. Ja. Was ich sagen wollte, diesen Blick, wenn Leute verletzt sind, ja, und einfach auch da den Kontakt zu halten, und das war mir echt wichtig. Ich bin dankbar auch, was so daraus entstanden ist. Aber jetzt rückblickend weiß ich einfach ganz neu oder hab's neu entdeckt, wie empfindet denn jemand, der verletzt ist? Wie ist das denn, wenn Hanna, bin ich ganz dankbar, dass wir gemeinsam, dass ich mit meiner Tochter die Sportart ausüben darf, wenn die sich fertig macht zum Training und ich realisiere, ich muss zu Hause bleiben. Das macht was mit einem. Also diese Empfindung, bin ich weit weg vom Team, jetzt war ich schon 3 Wochen nicht da, wissen die noch, wer ich bin? Da kommen ja die blödesten Gedanken. Also der Kopf spielt da irgendwie verrückt, weil das ist ja gar nicht so. Man ist ja nicht weg vom Team, aber man empfindet so. Also klar. Dieses, wie fühlt ein verletzter Sportler, das durfte ich richtig neu lernen. Und vielleicht für die Zukunft, ich wünsche es natürlich niemanden, aber so das nachvollziehen können. Ich verstehe jetzt, was du empfindest. Dafür bin ich eigentlich rückblickend dankbar. Also, ja.
Wir sind in einer Kirche. Ihr habt das jetzt schon mehrfach gesagt, dass Gott, dass der Glaube für euch eine Rolle spielt. Cordula, More Than Gold haben wir den Abend überschrieben. Jetzt hättest du gerne Goldmedaille gewonnen, das ist klar. Wir hätten sie dir auch von Herzen gegönnt. Wir haben die Mitgliederversammlung gehabt während deinem Rennen. 96 haben alle heute würde man Public Viewing sagen, mitgefiebert. Es ist nicht dazu gekommen, aber es gibt mehr als eine Goldmedaille. Das sagt dieser Titel des Abends aus. Du hast das eben schon erwähnt, dass du schon lange mit Gott unterwegs bist. Wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du diesen Satz füllen, More Than Gold?
Ja, das war für mich früher in der DDR, war es sicherlich schwierig für mich, überhaupt meinen christlichen Glauben, den ich von zu Hause aus zwar mit bekommen habe, aber wirklich in meinem Sport auch zu leben. Das waren eigentlich so zwei verschiedene Welten. Das heißt, zu Hause war das ganz klar, dass wir auch mal Weihnachten in die Kirche gingen. Aber im Sport hatte eigentlich mein Glaube nichts zu suchen. Das war mir klar, weil war ja auch immer so, Staat und Kirche waren getrennt. Und ja, und dann hat mich mein Bruder mitgenommen zu einer Veranstaltung. Da ist ein Schweizer Kunstradfahrer aufgetreten. Das war seine letzte Station in der DDR damals, durch 10 Städte in der DDR. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da mal mit. Und das hat mich fasziniert, wie er seine Kür, die er dort dann gefahren ist, verbunden hat mit den Aussagen über sein Leben und über seinen Glauben vor allen Dingen. Und dann, das habe ich nie gemacht, ich bin auch nie so erzogen worden, bin ich dann danach zu dem Schweizer Kunstradfahrer Markus Matschi gegangen und habe gefragt, ob ich ihn mal sprechen könnte. Er sagte, ja, ich habe gleich Zeit für dich. Das Erste, was er mich fragte, ja, hast du denn mein Buch schon bekommen? Ich sage, nee, leider war ich da zu spät, war alles alle. Und dann sagt er, okay, dann nimmst du mein Exemplar und ich brauche es ja jetzt nicht mehr und dann... Ja, dann kannst du nachlesen und wie ich das in den Sport mit hineingenommen habe. Und das war für mich die Initialzündung, dass ich gemerkt habe, dass nicht nur zu Hause, dass der Glaube eine Rolle spielt, sondern im täglichen Leben. Und dass ich das überall mit hineinnehmen kann. Und das gab es dann einige Herausforderungen, unter anderem, dass ich in einen Armeesportclub kam in DDR-Zeiten. Und da auch die Frage war, sage ich jetzt die Wahrheit, dass ich auch Christ bin? Oder verleugne ich es, könnte dadurch vielleicht meine Karriere eventuell auch ebnen oder auf der anderen Seite dann zerstören, wenn ich mich dazu bekenne. Es war eine ganz harte Auseinandersetzung, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich ehrlich war und dabei geblieben bin, dass mir Gott dann auch einen Weg dadurch geschenkt hat. Es war ein ganz eindrückliches Gespräch mit einem Oberstleutnant, wo wir echt überlegt haben, sagen wir es jetzt oder nicht, weil es konnte auch sein, dass das dann einherging mit dem Ende meiner Karriere. Und wir sind dabei geblieben und dann sagte der ganz überraschend, ja, das sagt ja gar nichts, ich bin ja schließlich auch mal getauft worden. So, und dann dachte ich, naja gut, aber ich verstehe schon mehr davon, dass ich das auch leben möchte. Jedenfalls habe ich das dann gemerkt, dass wir auch in einem nicht christlichen Umfeld auch Salz und Licht sein können. Und das hat mir Gott immer wieder gezeigt. Und später war es dann natürlich nicht so die Herausforderung, mich zu bekennen. Aber ich habe gemerkt, auch gerade in den Niederlagen, ich bin 93 als Favoritin zu Weltmeisterschaften gefahren und habe dann die schlechteste Platzierung, die ich je international gefahren habe, dann aus den Weltmeisterschaften heraus mitgenommen. Und dadurch ist aber ein Gespräch mit einem Journalisten entstanden, weil ich dann zum Finale zugucken musste. Und der hat mich dann gefragt, warum ich trotzdem so fröhlich war. Ähnlich so, wie Daniel vom Daniel erzählt hat. Und ich war richtig dankbar, dass ich dann meinen Mannschaftskameraden helfen konnte. Und dadurch bin ich dann eben halt mit dem Journalisten ins Gespräch gekommen über meinen Glauben. Und das hätte ich nie äußern können, wenn ich, glaube ich, Weltmeisterin geworden wäre. Dann hätte der mich auf dem Siegerpodest vielleicht noch ein Interview geführt. Aber ich hätte nie so tiefgehende Fragen mit ihm erörtern können. Und er hat richtig zugehört und sagte, das ist sehr interessant, auch für ihn selbst. Und da habe ich gemerkt, Gott hat dann auch in solchen Dingen einen Plan mit dir.
Katrin, Übrigens, falls jemand die Frage haben sollte, ob die Gläser und die Flaschen auf dem Tisch Dekoration sind, da ist auch Wasser drin, also greift bitte zu. Es wird bestimmt auch noch mal irgendwie Möglichkeit geben, nachzureichen, wenn es leer sein sollte. Und die Gummibärchen kann man, glaube ich, auch essen. Katrin, apropos bekennen, du hast das auch öffentlich gemacht, dass du glaubst, dass du an eine Realität von Gott glaubst. Du hast einen Beitrag geschrieben in der sogenannten Sportlerbibel, die auch More heißt. Judith, wenn du vielleicht mal eben gerade eine holst, dann würde ich die ganz gerne mal kurz zeigen. Aber jetzt mal ganz ehrlich und ganz praktisch. Jetzt freut man sich auf London, man trainiert und dann sagt der Bundestrainer, sorry, du bist nicht dabei. Ist doch scheiße, auf Deutsch gesagt. Fiel ja eben schon mal kurz, ne? Darf ich das ja auch sagen. Aber das ist also hier die More. Sogar aufgeschlagen, dein Beitrag, Katrin Reinert, Seite 178, wenn ihr gleich gucken wollt, nicht, dass ich euch hier irgendwas erzähle. Es ist ein Neues Testament und einige Psalmen, wo insgesamt 30 Sportler das so beschreiben, was Glaube für sie bedeutet und wie das real ist. Wie war das bei dir? Kann man da noch glauben oder ist man dann, du hast eben gesagt, du warst sauer auf Gott. Wie war das bei dir? Welche Rolle spielt dann der Glaube oder welche Kraft schöpfst du dann auch daraus?
Also ich war auch schon ziemlich sauer und ziemlich am Boden zerstört und habe in der Situation tatsächlich auch die ganze Sache mit Gott ein bisschen angezweifelt, habe gedacht, wenn, ja, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe auch immer gesagt und auch ja, so im Herzen gesagt, ja, ich will das auch alles irgendwie vor Gott machen und habe gedacht, okay, ich habe bis jetzt gedacht, mein Job oder meine Aufgabe, mein Platz ist irgendwie im Rudersport und habe gedacht, okay, wie kann ich den Platz ausfüllen, wenn ich da gar nicht mehr bin, wenn mich der Trainer raussetzt. Und habe da wirklich auch lang mit Gott gehadert und hat auch ein Jahr gedauert, ja, bis ich mich dann dafür entschieden habe, nochmal wieder anzufangen. Aber ja, ich hab ihn auch nie wirklich loslassen können, weil ich gemerkt habe, okay, ohne ihn geht's auch nicht. Und ja, so also ohne den Glauben hätte ich nie den Sport so machen können in der Form, wie ich ihn gemacht habe. Und aber auch ohne den Sport wäre mein Glaube jetzt nicht so, wie er jetzt ist. Und ich habe also deswegen More Than Gold. Für mich ist eigentlich einer meiner größten Erfolge tatsächlich, als ich dann wieder angefangen habe und gedacht habe, okay, ich habe zwar Angst, nochmal so eine Niederlage zu erfahren oder zu erleben oder das ja zu spüren, aber ich fange trotzdem nochmal an und habe aber auch gewusst, okay, wenn ich anfange, dann ist das Ziel Rio, da dabei zu sein. Und ja, es hat da wieder nicht geklappt. Aber ich konnte einfach in der Zeit wirklich den Sport auch nicht nur für den Erfolg machen, sondern auch für Gott und habe auch in meinem letzten Rennen das vom ersten bis zum letzten Schlag wirklich einfach auch für Gott machen können. Und deswegen mit einem echt, ja, mit Erfolg, für mich war es ein Erfolg, mein Karriereende, obwohl es eigentlich offiziell, ja, objektiv betrachtet eine Niederlage war. Aber ich gemerkt habe, okay, es geht nicht nur darum, irgendwie Medaillen zu gewinnen, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, so das Beste aus sich herauszuholen. Das Beste aus dem zu machen, was Gott in dich hineingelegt hat.
Vielleicht eine letzte Runde. Ihr seid alle mit dieser Bibel unterwegs. Das realisiere ich ja, merke ich ja manchmal. Dann sagt ihr, ich brauche wieder Bibeln. Ich verteile die auch schon mal, gebe die gerne jemandem weiter. Was bedeutet die Bibel für euch selber? Ist es nur ein Buch, was man gerne weitergibt, weil man da auch einen Artikel drin geschrieben hat? Oder ich habe eben so rausgehört bei euch, es geht letztlich um Beziehung. Es ist nicht einfach irgendwas Theoretisches. Sabine, wie würdest du das definieren? Was bedeutet Bibel für dich?
Also ich bin immer wieder neu begeistert darüber, dass Gott, der wirklich alles geschaffen hat, für mich Biene Stede im Blick hat mit dem, wie ich gerade ticke, wie es mir geht, was ich für Empfindungen habe. Wenn ich zum Beispiel verletzt bin, diese Erfahrung zu machen, ich bin bedingungslos wertgeschätzt von ihm, unabhängig davon, ob ich jetzt Leistung bringen kann im Sport oder im Beruf oder ob ich jetzt mein Mama-Sein gut ausfülle. Ich darf einfach mich geliebt wissen. Ich muss keine Leistung bringen. Und zu diesem Gott einfach eine ganz persönliche Beziehung haben zu dürfen, pflegen zu dürfen, das ist für mich absolute Freude. Und auch, dass er es aushält, wenn ich sauer bin, ja, dass ich das sagen darf, dass ich aber auch die Erfahrung mache, dass er, manchmal denke ich, dass der lächelt da oben über mich, weil ich immer so reintapse in irgendwelche Situationen und die Erfahrung mache, ich bin da. Also ich habe so viel Ermutigung in dieser Zeit, wo ich verletzt war, in der Bibel gelesen, von wegen nicht aufgeben und ich bin bei dir und es werden bessere Zeiten kommen. Es war manchmal so, dass ich gedacht habe, der steht vor mir. Aber ich möchte mich dann auch in den Situationen, ob ich sie jetzt als negativ empfinde, wie jetzt gerade bei einer Verletzung oder ob es mir gut geht, ganz unabhängig davon, ich möchte ihn einfach voll mit reinnehmen, habe Austausch mit dem, wie es mir gerade geht und ich fühle mich einfach absolut wertgeschätzt und angenommen. Und das finde ich gerade im Sport sehr, sehr wichtig und wertvoll, weil gerade im Sport ganz viel über Leistung, über Gutsein, über ja, Medaillen gewinnen, vorne stehen. Darüber werden die Sportler oft identifiziert und es geht ganz schnell nach oben, nach unten, aber Gott hat einen Blick auf mich und sieht mich und ich bin geliebt und wertgeschätzt und das wiederum gibt mir ja ganz viel Freude und Kraft einfach für meinen Alltag und das wünsche ich mir einfach, dass ich da Ausstrahlung habe und dass ich das auch im Sport so leben kann.
Cordula, für dich, Bibel, täglicher Gebrauch.
Du hattest das ja gerade gesagt, dass es auch Beziehung ist für dich, eine sehr, sehr enge Beziehung zu Jesus. Das ist genau das, was mich auch immer wieder fasziniert hat. Und ich hatte, das eine Bild war ja auch dabei, das war eine Französin, die gerade olympisches Bronzemedaille gewonnen hatte. Ich stand daneben, da war gerade die Presse da und ja und sagte, ja, wollen Sie nicht mal zusammen ein Bild machen? Und ich kam mir richtig ja irgendwie so minder bemittelt vor, ohne Medaille da. Und die haben also ihre Medaille präsentiert. Und dann habe ich gemerkt, nein, Gott hat mir so viel Talent geschenkt und ich bin dankbar dafür. Und diese Dankbarkeit, die ist gewachsen im Laufe der Jahre und dafür bin ich wirklich auch unheimlich dankbar. Und das wird gestärkt eben halt auch nicht nur durch Beziehung zu Jesus, sondern auch in Beziehung zu anderen Christen. Und das merke ich ganz stark, ob das jetzt während meiner aktiven Zeit ist oder auch jetzt als Trainerin. Jetzt, wenn wir als Sportler im Sportlerbibelkreis Dortmund zusammenkommen, da ist natürlich im Mittelpunkt steht der Sport und unsere Erlebnisse im Sport. Wir nehmen Anteil. Aber auch, dass wir gleichzeitig eben halt in Gottes Wort dann auch lesen, was uns dabei helfen kann und wo wir eben halt mit Schwierigkeiten fertig werden. Und das merke ich auch, wenn ich jetzt, ich habe letztes Jahr einen Bibelmarathon gestartet. Das heißt, wir lesen in einem Vierteljahr die gesamte Bibel durch und da sind auch Durststrecken dabei, muss ich sagen. Aber es bereichert unheimlich. Man entdeckt vieles. Ich entdecke viele Lieder. Ich summe dann mal wieder ein Lied, wenn ich dann entdecke, auch das kommt ja aus der Bibel. Und ja, also das fasziniert mich und vor allen Dingen eben die Beziehung auch zu anderen Christen.
Sportler Bibelkreis, ein gutes Stichwort. Ihr habt einen hier in Dortmund, den leitest du, Katrin. Gibt es jemanden im Raum, der auch dahin geht? Dann könnt ihr sich ja mal gerade outen. Vielleicht steht mal auf, dass man euch in eurer voller Schönheit sieht. Ja. Also falls jemand Fragen hat, gerne an die Teilnehmer wenden. Katrin, Schlusswort für diese Runde. Was ist für dich Bibel? Täglicher Bedarf, Gebrauch, schönes Buch?
Definitiv. Ja, also wir machen, Biene ist ja auch beim Sportler, beim Bibelmarathon dabei. Und ich finde es einfach genial, Gott auch in der Bibel immer wieder neu kennenzulernen. Und ja, die Bibel ist wirklich was Handfestes, was wir haben. Sonst Gott ist unsichtbar. Er ist oft nicht greifbar, aber in der Bibel können wir ihn echt kennenlernen und ja, auch immer wieder neu kennenlernen. Und das ist schon ziemlich genial, auch mit ihm einfach unterwegs zu sein.
Dann sage ich ein ganz herzliches Dankeschön, Cordula, Katrin und Sabine. Ich glaube, ihr kriegt einen donnernden Applaus. Sagt ihr vielleicht, oh, ich hätte aber auch gerne eine Frage gestellt, dies oder jenes. Dazu gibt es gleich noch Gelegenheit und dann machen wir die Runde so ein bisschen offen. Dann könnt ihr die drei Damen und den einen Herrn ein bisschen befeuern und den darf ich zu mir bitten. Toni da Silva. Toni, du darfst ja aussuchen, zur Rechten, zur Linken, ja, wo du möchtest.
Gerne.
Schön, Heimspiel heute in Dortmund.
Ja, das hat man gerne.
Ich glaube, da haben wir auch ein paar Bilder. Ich glaube, da erinnerst du dich so ganz gerne dran, oder?
Ja.
Oh, guck mal da.
Schön, schön. Schöne Erinnerung.
Ah, nicht nur du freust dich an diesem Bild. Das war Pokalsieg.
Das können wir keiner nehmen, ne?
Das war Deutsche Meisterschaft oder Pokalsieg,
ja,
kannst du es noch erkennen?
Das war 2010, 2011, ja. Das war die erste deutsche Meisterschaft.
Genau. Dann klicken wir mal weiter. Ich glaube, da kommt noch ein schönes Bild. Das war dein Abschied. Danke, Toni.
Oh. Ja, das war.
Sieht so aus, oder?
Nicht so schön, aber das habe ich auch gern genommen. Ja, natürlich. Also das waren Momente, die man halt ja einfach nehmen muss. Ja.
Ja, und dann glaube ich, haben wir noch ein Bild vom. Das ist aber der Pokalsieg.
Ja.
Oh, genau. 2012, schön. Oder?
Ja, da hatte ich die Gelegenheit, das Double zu nehmen. Schön.
Double 2012, da war es die Stadt am Brennen hier, Dortmund, denke ich mal. Ja.
Ja.
Schön, lass uns ein bisschen plaudern. Fußballprofi, deutscher Meister, Pokalsieger, Borussia, die gelbe Wand, das ist ja schon nicht irgendwas, das ist schon was Besonderes. Du bist in Deutschland aufgewachsen, du bist Brasilianer, Landsmann von Pati und Fernando. Ja, ja. Ihr könntet euch jetzt auch Portugiesisch unterhalten, ne?
Ja, genau.
Eisbachtal war eine Station, dann nach Frankfurt, dann Mainz unter Kloppi, Jürgen Klopp. Kann man sagen, er hat dich so ein bisschen entdeckt, gefördert, zu dem gemacht, was dann alles kam oder schon noch geformt? Wie ist das so unter Klopp gewesen?
Ja, so bis den Weg dahin war hart, ja. Zuerst mal bin ich ja Profi geworden bei der Eintracht Frankfurt mit 18, ne? Und hat so mein erster Profivertrag unterschrieben für 3 Jahre. Das war für mich alles so ein bisschen neu, weil mit 18, ja, dann verwirklicht sich so mal ein Traum, der Erfüllung geht. Da habe ich ein bisschen natürlich gebraucht, bis ich ja verstanden habe, oder ja, was Profifußball zu sein ist, ja. Und hat ein bisschen so ein Tief gehabt, ja, mit dem ganzen Ruhm, mit dem ganzen Sachen, was so...
Ist ja auch nicht einfach für einen jungen Menschen auf einmal, es ist ja fast wie eine andere Welt, in der man auf einmal lebt. Man spielt jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem, vor Tausenden von Menschen, Kameras. Ja. Es ist schon was Besonderes,
eine
Scheinwelt manchmal.
Ja, 1997 war nicht so, dass die Jugendliche im Fokus war. Das war eher die Erfahrene, die Eltern, die gespielt haben. Ja, und die Jungen müssen zuerst mal Tor tragen, Bälle sammeln und so weiter, ja. Und heutzutage sieht man das wirklich, dass mal die jungen Spieler, dass die Mannschaft immer jünger wird. Und wenn man sagt, man ist mit 32 noch Profi, das ist ja noch, das ist immer schon zu alt, ja. Das gab in meiner Zeit war es halt nicht so.
Sei denn, man heißt Pizarro, ne? Dann geht's
ja ein bisschen länger. Ja, oder so, genau. Also in Deutschland und in Europa wird mehr und mehr die Jugendliche halt gefordert. Aber im Ausland ist es ein bisschen anders, ja. Ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, Mainz 05 und Klopp. Ja, das war so wieder mein Einstieg in das Profileben, ja. Ich hatte damals nochmal 3 Jahre gebraucht, bis ich wieder verstanden habe, was Profifußballer werden ist, ja, musste so mein ganzes Leben umkrempeln wieder, um mich auf den Fußball zu konzentrieren und auf das Wesentliche mich zu konzentrieren. Und ja, dann gab's halt, da war so die letzten Jahre, also ich war nochmal 3 Jahre bei Wien Wiesbaden. Ja, da habe ich so ein bisschen gebraucht, halt ein bisschen mit mir klarzukommen. Das war so die Zeit, wo ich dann gesagt habe, ja, entweder jetzt oder gar nicht.
Es hat geklappt.
Ja, genau. Also dann kam Klopp.
Ja. Ja.
Und
hat dich immer motiviert.
Oh, genau, der Junge ist ein bisschen interessant, ja. Hat ein bisschen Talent. Den können wir noch ein bisschen so schmieden. Ja, und das war eigentlich für mich sozusagen... was den Antwort für das, was ich dann getan habe. Also ich habe mich wirklich nur fokussiert auf den Fußball und hat, glaube ich, der liebe Gott gesagt, ich gebe dir noch meine Chance. Und so mir die Tür dann geöffnet bei Mainz 05.
Zu dem lieben Gott kommen wir gleich nochmal. Ja. Von Mainz ging es erstmal nach Stuttgart
und genau.
Dann 2007 Deutscher Meister.
Das war die Highlights, ja. Also
das muss doch bombastisch gewesen sein. Nachdem auf und ab, deutscher Meister, VfB natürlich auch überraschend in dem Jahr, konnte man nicht mit rechnen. Beschreib das mal kurz.
Zuerst mal die 3 Jahre, die ich in Mainz hatte, war super. Also wirklich, das war wundervolle Jahre, die ich da habe. Es war wirklich so familiärliche Atmosphäre. Wir haben da wirklich Großes geleistet. Ja. Und ich hatte einen großen Anteil an dieser Arbeit gehabt und so, dass die VfB Stuttgart dann für den interessant geworden bin und halt die Möglichkeit hatten, dann für einen großen Verein dann zu spielen wie VfB Stuttgart. Damals war ja so, dass man nicht mit der Mannschaft, die wir hatten, überhaupt gedacht haben, ja, was erreichen zu können. Aber da haben wir gesehen, dass die Mannschaft wirklich intakt war, ja, dass die Kameradschaft einfach sehr gepasst hat. Ja.
Wer war Trainer in der Saison?
Armin Fee. War so Interimstrainer war das vorgesehen. Ne?
Ja.
Also, dass er nur vorübergehend da als Trainer gewesen ist. Aber das haben wir gesehen, dass er wirklich eine Mannschaft, die intakt ist, das hat viel in sich. Ja. Und das hatten wir. Und deswegen, also wie es dann gelaufen ist, das war nur einmalig. Also das war wirklich...
Ist ja auch bis heute Thema, dass man sich sozusagen an so ein Jahr so gerne erinnert. Ja. Ich meine, gerade jetzt VfB, nicht gerade ganz oben, ja, eher unten. Ja, du warst ein Teil der Mannschaft, das kann man so sagen, tragende Säule der Meistermannschaft 2007. Mhm. Trotzdem, Saison später, war es auf einmal nicht immer so.
Ja.
Nicht mehr vorne dabei. Denn
das stimmt,
was passiert?
Ja. Das ist halt Fußball, ne? Man ist ja eigentlich auf dem High Level, also man wird sehr angesehen, wie man das die Leistung trägt, aber der Fußball, wie man schon kennt, dass es sehr konventionell ist, ja, leider. Und das geht immer weiter, ja. Es wird neue Leute für seine Position geholt. Ja, die Leistung, die wir halt gehabt haben oder gezeigt haben, das wird nicht mehr so gesehen und es gibt jedes Jahr ist wieder aufs Neue. Ja, und so kam, dass dann zwei Spieler für meine Position geholt worden sind.
Man hat ja auch dann Geld, ne? Man wird ja, Meister, auf einmal gibt es andere Einnahmenquellen,
richtig.
Stichwort Europapokal, Champions League, Fernseheinnahmen etc., kann man sich was anderes leisten vielleicht, auf einmal ist man nicht mehr vorne dran.
Ja.
Das verletzt doch, oder? Ein
Stück weit,
das tut doch weh.
Auf jeden Fall, aber ich kann ja sagen, dass es sich viele Vereine dieselben Fehler immer macht, ja, dass sie nicht auf das alte Team oder sagen wir mal, mit dem Team zusammen oder weiter arbeitet und anfangen zu kaufen und da sieht man, was dann immer wieder passiert. Ja.
Kürzen wir das mal so ein bisschen ab. Ging dann nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Basel, dort auch den Meistertitel geholt?
Ja.
In der Schweiz?
Ja, aber ganz interessant, Karlsruhe, ja, wenn wir von Deutscher Meister kommen, Rival, ne? Stuttgart, Karlsruhe, das kennt man, ja. In Karlsruhe hatte ich wirklich eine Zeit gehabt, wo man gesagt hat, oh, ja, was ist denn hier passiert? Ne? Da bin ich ja abgestiegen mit Karlsruhe, hatte einen 3-Jahres-Vertrag. Ja, und so, dass ich dann die mich nicht mehr halten könnten. Ja, und dann die Gelegenheit gab, für ein Jahr auszuleihen. Da bin ich ja nach FC Basel in die Schweiz. Ja. Und da war es natürlich auch, kann ich nur sagen, super Verein, super Stadt. Und
welcher
das hat
Trainer
auch
war in Basel zu der
Thorsten
Zeit?
Fink.
Thorsten Fink.
Genau. Und auch ein super Mensch. Also wirklich Kameradschaft. Es hat alles gepasst wieder. Und also
man hört schon raus, das Thema Team, ja. Zusammenhalt der Mannschaft, das ist schon viel wert, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das kann man mit Geld nicht einfach kaufen. Das muss sich schon bilden, ein
richtig,
Team, ne?
Richtig. Ja, das hat mein Gefühl, ja, wenn es wirklich passt. Und ich weiß es ja nicht, ob ich dieses Gefühl habe, weil ich komme noch dazu, ja, 2010, wo ich noch in Dortmund war. Aber da erzähle ich noch ein bisschen was davon, was das Team angeht. Aber wie gesagt, in Basel war es wirklich so, dass alles gepasst hat. Und ja, das war letztendlich dann wirklich...
Jetzt sind wir ja hier in Dortmund, jetzt müssen wir natürlich mal über Dortmund reden. Ne? Genau. Also erstmal vielleicht, wie kam es dazu, dass du dann von Basel nach Dortmund kamst?
Ja, das war zuerst mal so, dass ich dann noch Vertrag bei Karlsruhe hatte. Ja,
ja, warst du ja ausgeliehen.
Genau, war ich ausgeliehen, hatte noch 2-Jahres-Vertrag gehabt. Aber die könnten mich noch mehr weiterzahlen, so dass sie dann sagen, ja, du bist ja freigestellt und kannst einen alten Verein suchen. Ja, aber ich...
Ist schon blöd für ein Spieler, sich selber einen Verein suchen, oder?
Ja, obwohl wir hatten schon, wenn ich noch 2 Jahre Vertrag habe, dann hat man ein bisschen so... Aber natürlich bin ich ein Spieler, der immer gerne spielt und der Sportliche immer im Vordergrund steht. Also ich habe nicht auf das Geld geguckt, sondern wirklich, dass ich dann ja das machen, für was ich geboren bin und liebe. Und das ist ja halt auf dem Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Und das ist ja dann so gewesen, dass ich nicht mehr der kleine Toni war, der ein bisschen naiv war, sondern Profiverhalten haben und mich dann vorbereitet habe. Ja, die ganze Sommer. Und ja, das kam dann die Gelegenheit dann mit dem Klopp, als er noch hier Trainer war, habe ich gesagt, ja, ob ich dann mich hier ein bisschen fit halten könnte.
Also kurz nochmal, dass alle mitgekriegt haben, Klopp kam von Mainz nach Dortmund.
Genau.
Und ihr kanntet euch und du hast ihn sozusagen gefragt, ob du hier mit trainieren darfst.
Ja, genau. Also das war die Vorbereitung und dann habe ich dann hier mitgemacht. Da war ich doch...
Er hätte wahrscheinlich nicht erwartet, was dann noch kommt, oder?
Ja.
Zu dem Zeitpunkt.
Ich habe aber dafür gearbeitet. Ich habe gesagt, wenn ich schon die Gelegenheit Chance habe, musst du bereit sein, wirklich topfit zu sein und alles andere... Fußballerisch hast du das Zeug zu, ist natürlich ein anderer Level, Dortmund. Aber wie gesagt, das war ja auch so gewesen, dass dann der gesagt hat, wir können dich nicht gehen lassen. Also du bist so gut, ja. Und mit deinen 32 bist du immer noch besser als mit 23, als ich dich noch in Mainz hatte. Habe ich gesagt, ja.
Also Hoffnung für alle 23-Jährigen im Raum.
Ja, und das war dann so gekommen, dass die gesagt haben, ja, Toni, wir wollen mit dir planen. Die Saison und kann dich dann nicht gehen lassen. Es gab noch andere Faktoren, die noch eine Rolle gespielt haben. Es waren noch viele Spieler da, die Vertrag ausgelaufen sind oder mit denen, die nicht mehr geplant haben. Ja, so dass ich dann zuerst mal ein Jahr dann für Dortmund dann unterschrieben habe. Ja.
Ja, und dann kam das, was wir eben schon gesehen haben, ne?
Genau.
Die beiden tollen Jahre 2011, 2012. 2012 sogar das Double, Meisterschaft und Pokal.
Ja.
Schreib mal ein bisschen.
Ja, es war natürlich einmal. Also, ich bin ja schon deutscher Meister gewesen. Ja, aber
nicht am Borsigplatz.
Das war schon was anderes, genau. Das muss man sagen. Ja, das war einfach. Ja, und jetzt komme ich wieder auf diese.
Team?
Auf diese Team, diese. Damals habe ich ihm gesagt, dieselbe Situation habe ich in Stuttgart, habe ich mit Roman Weidenfeld, ein guter Freund von mir, ja, mit denen habe ich noch in Eisbachtal dann zusammengespielt, also mit dem Bruder von ihm und alles. Also
für die Dortmunder sei gesagt, Eisbachtal ist im Westerwald, ne?
Das ist da, wo wir herkommen. Ja, ist ein ganz kleiner Verein, aber sehr hoch gesehen in Westerwald, ja. Und ja, da habe ich schon ein bisschen mit dem geredet, ich habe gesagt, hey Roman, dieses Jahr schaffen wir was ganz Großes, weil ich sehe hier der Geist der Mannschaft, ja, diese Zusammenhalte, diese etwas anders fühle ich hier, ja, und ich sag dir, wir werden Meister. Hat er gesagt, hat er zuerst mal geschmunzt, ja, natürlich, habe ich gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, ja, das war schon diese Gemeinschaft, diese Power, was die Mannschaft hatten, und das hat alles gepasst.
Ihr seid ja heute noch gut befreundet. Warst du bei seinem Abschiedsspiel dabei?
Ja, genau. Ja, wir sind immer noch gut befreundet. Ja.
Jetzt bist du heute Abend hier. Nicht, weil du gerade hier mal Zeit hattest. Und wir reden mal über Borussia. Das auch. Das ist schön. Sportliche Erfolge. Ich glaube, wir haben die Bilder ja auch eben alle gesehen und im Kopf. Das ist schon was Besonderes. Und da kann man nur höchsten Respekt zollen. Deutscher Meister, Pokalsieger. Aber auch bei dir kam eine Situation, wo du erkannt hast, es gibt noch mehr. Du hast auch so einiges schon beschrieben. Es gab auch viel Frust in deinem Leben. Manches hat nicht so funktioniert, auch Beziehungen kaputt gegangen, vieles andere. Ja. Und dann warst du an einem Punkt, ja, da hast du jemanden angerufen, hast gesagt, kannst du mal kommen? Erzähl mal ein bisschen, was passiert?
Ja, ich sage einfach so, dass man, so dieses ganze Jahr, meine Profikarriere bis dahin, ja, da muss ich schon, ja, sozusagen, viele durchmachen, ja. Also das ging ja mein Elternhaus an, bis ich dann meine Begegnung mit dann unser Gott dann gehabt habe. Ja, also wir hatten kein gutes Elternhaus. Also ich bin keine Christen vom Elternhaus her. Ja, wir sind nicht Gläubiger gewesen und kam wirklich auf ein schweres Verhältnis, ein armes Verhältnis aus Brasilien nach Deutschland, ja, damals mit 12 Jahren nach Deutschland und musste hier mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit einem total neues Land, neue Kultur, neue Leute, ja, und das war schon für uns ein bisschen schwer gewesen, ja, und die Verhältnisse, wie wir hier gelebt haben, war auch nicht einfach, aber das hat sich dann so ergibt, dass ich dann mittlerweile 27 Jahre in Deutschland bin. Ja, und ja, nach diesem ganzen so ich sage, diese Schritte, die ich dann gemacht habe.
Allen Höhen und Tiefen.
Allen Hohen und Tiefen, ja, da kam dann 2013, wo ich noch beim MSV Duisburg war.
Von also Dortmund ging es dann nach genau, Duisburg,
ich dann nach letzte Duisburg, Station. Meine letzte Station gewesen. Ja, und da war so ein Jahr, wo ich gesagt habe, oh, ja, man hat eine Höhe, man ist anerkannt und irgendwann kommst du in einen Verein, wo du nicht mehr so hochgesehen bist, ja, wo du dann Probleme hast mit Leuten, die den, ja, dich das einfach nicht gönnen oder die ein bisschen Neide ist oder sonst irgendwas und dich halt in der zweitklassig dann
in ja was, was, ja. Was wir im Sport sehr oft beobachten, dass letztlich die Ergebnisse definieren, der Erfolg definiert, ob einer beliebt ist, ob einer wertvoll ist. Ja. Und auf einmal ist man von Dortmund in Duisburg. Das ist schon was anderes.
Ja, natürlich. Also ich habe mir gedacht, okay, da gehst du nach Duisburg für zweite Liga. Ja, das ist ja gerade hier in der Nähe. Man hat die Familie, die Freundeskreis hier in Dortmund. Und da kann ich immer pendeln und da kann da meine Karriere so dann ausklingen lassen. Ja, kann vielleicht danach nach dem Fußball was machen mit dem Verein, vielleicht groß werden mit dem Verein. Aber das ist dann alles anders als das, was ich mir vorgestellt habe, ja. Und dann dieses ein Jahr war für mich nur wirklich wieder zu lernen, dass es nicht nur Höhen gibt. Ja, das gibt auch sehr, sehr Tiefe. Und ja.
Dann hast du Mario kennengelernt.
Ja, nee, Mario kennengelernt habe ich schon seit 2006 in Stuttgart. Mario ist einmal, ich erzähle ein bisschen von Mario. Mario ist ein Missionär, ja. Und Mario, als der seine angefangen hat, hat er mir immer, also in Stuttgarter Zeit, ist ja Mario immer zu mir nach dem Training gekommen, wollte mir immer eine Bibel geben, hat mich immer eingeladen, ja, zu einem Bibelkreis, ein bisschen über Jesus zu sprechen. Und dann habe ich immer Mario gesagt, oh Mario, jetzt habe ich keine Zeit, ja. Jetzt, ja, gib mir mal deine Nummer, ich nehme dir die Bibel, ruf dich mal an, aber habe er nicht gemacht, ja. Und so war es mein, bis Dortmunder Zeit war Mario immer da, wo ich dann gewesen bin. Jeder Verein, wo ich war, war Mario da und immer wieder
wirklich. Ist er schon rumgereist?
Karlsruhe, ja.
Karlsruhe, Basel, Karlsruhe, Dortmund, Basel. Duisburg.
Der war überall. Und dann habe ich
vielleicht,
immer.
Vielleicht zur Erklärung, Toni. Ja. Mario ist jetzt nicht irgendein Missionar, der genau. Die Welt chattet, sondern er ist bei SAS angestellt als jemand, der gerade in der Fußball-Bundesliga, aber auch in anderen Sportarten unterwegs ist und da versucht, das, was er mit Gott erlebt hat, zu teilen. Das ist einfach nur als Erklärung. Also Mario war überall da, wo du warst.
Genau. Und ich habe nie Zeit gehabt für ihn oder für Jesus. Ja, ich hatte immer was anderes im Kopf gehabt. Ja.
Aber irgendwann hast du ihn doch angerufen, ne?
Ja, genau. Und da komme ich jetzt hin. Als ich dann den gebraucht habe, hat man gesehen, dass seine Wege, die Wege, die er gemacht hat, dann nie zu lang war, ja. Also der, wo ich dann ihn gebraucht habe, hat er gesagt, ja, okay, dann jetzt ist die Zeit Gottes da. Und in die Zeit, wo ich am meisten dann, ja, mit mir zu tun hatte, ja, mit den ganzen Tiefe, die ich hatte, und mein Leben dann an Jesus, mein Bekenntnis dann abgeben wollte, dann ist mir Mario dann aufgefallen, also wieder ins Gedächtnis gekommen, ja. Ich hatte seine Nummer natürlich immer noch. Und so, dass ich dann Mario angerufen habe und gesagt habe, ich kann es nicht mehr, ja. Ich möchte meine Bekenntnis zu Jesus jetzt machen. Und ich dachte, Mario wohnte eine Stunde von mir entfernt oder so, weil der war immer überall, wo ich war.
Er wohnt am Bodensee und Duisburg ist nicht am Bodensee, ja.
Genau. Und das war dann so, dass ich den angerufen habe, gesagt, Mario, bitte komm zu mir jetzt, weil ich kann nicht mehr, ja. Ich möchte jetzt, habe ich die Entscheidung getroffen und ich will mich ändern und ich will mein Bekenntnis jetzt abgeben und hat dann 7 Stunden gebraucht, bis jetzt erstmal bei mir gewesen ist. Da kann man sich vorstellen, diese 7 Stunden war so lang, dass ich dann in dieser Zeit fast schon ja, gedacht habe, auch, mein Gott. Ist es, ja, dann.
Aber irgendwann ist er angekommen, der Mario.
Genau, dann ist er angekommen und dann, ja, glaube ich, dass dann meine schönste Vertrag, die ich unterschrieben habe.
Wow, da kann man, glaube ich, mal applaudieren. Jörg, als Vertreter der Medien, das wäre doch die Schlagzeile über den Abend, ne? Der schönste Vertrag, den ich unterschrieben habe. Wie muss ich mir das vorstellen, Toni? Jetzt sagst du, der Mario hat dir geholfen, so mit Gott irgendwie klarzukommen, ins Reine zu kommen, mal einen echten Startpunkt zu setzen. Was passiert dann? Hast du das gespürt? Hat Gott dir irgendwas gesagt? War da eine Veränderung auf einmal da? Wie ging es dir damit?
Ja, natürlich muss man zuerst mal sagen, dass es kommt zuerst, der Mensch muss wollen, ja. Diese Änderung muss zuerst mal von dir rauskommen. Und es war immer so gewesen, dass es Situationen in meinem Leben gab, die ich gesagt habe, oh, ich schaffe das schon mit meiner eigenen Kraft, da rauszukommen, ja. Aber ich wusste genau, dass es nicht so geht, weil es ist passiert, viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, nächste Woche mache ich das nicht mehr. Und dann, es war auch so, nächste Woche, aber übernächste Woche habe ich dasselbe gemacht. Und immer wieder dasselbe zu machen. Und ich habe, also ich bin ja kein böses Mensch, also ich habe mir Schlechtes gemacht, was Schlechtes getan, aber ich habe meine Familie damit ja viele Leid getan, ja. Und es war wirklich die Zeit dann gewesen, wo ich gesagt habe, nee, das kann einfach nicht mehr so weitergehen, ja.
Und sagst du kurz, du hast Frau, Kinder?
Ja, genau, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, 4 Jungs. Mit meiner jetzigen Frau bin ich 15 Jahre zusammen. Wir sind verheiratet, wir haben 3 Jungs zusammen. 14, Antonio Junior ist ja 14, der Gabriel ist 11. Und unser Jüngster, der wird jetzt 3 Jahre alt, der Dominik. Ja, und Gott sei Dank alle in Gottes Hände jetzt, ja. Und ja, wie ich dazu kam, ist, wie gesagt, mein Leben gab es nicht immer Trophäen, es gab nicht immer ja, Titel, Geld, Ruhm, das war alles da gewesen, ja. Aber das alles gibt ja auch einen anderen Stellenwert, ja. Du wirst überall anerkannt, du wirst überall aufgenommen und das hat der Alkohol, Prostitution, alles, was der Fußball und diese Image, ja, gibt dir alles. Und genau da, wenn man nicht aufpasst, dann rät man in dieses Teufelskreis. Ja.
Kommt man unter die Räder,
wenn man genau nicht aufpasst. Genau. Und das ist genau das bei mir passiert. Und ich habe wirklich gesagt, nicht nur mir verletzt, sondern meine Familie war im Vordergrund. Und da war ich dann, ist eine Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, nee, ich verliere alles, was ich habe, alles, was mir den Gott, weil ich bin ja kein Christ gewesen, aber an Gott habe ich schon immer geglaubt. Ja. Weil alles, was ich geschafft habe, alles, was passiert ist, es kann nicht einfach Zufall gewesen sein, ja. Und heute erkenne ich das mehr und mehr, dass wirklich Gott einen Plan hatte von Anfang an mit meinem Leben. Ja. Schön.
Jetzt bist du unterwegs, du bist ja nicht nur heute Abend hier in der FEG Dortmund, du bist Botschafter der Werteoffensive, weil dir das so am Herzen liegt, das, was du selber erlebt hast, gerade was du eben beschrieben hast. Auf der einen Seite der Glaube, ja, irgendwo wird Gott schon geben, es ist nicht alles Zufall, aber das, was du dann erlebt hast, diese persönliche Beziehung zu Jesus selber, das auch mit anderen zu teilen, das ist, brennt dir auf dem Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Also seit 2013 habe ich mich dann bekannt eben für Jesus, ja. Hat alles das, was ich vorher gemacht habe, das ging so schnell, dass ich gar nicht denken kann, dass sie alles weggenommen haben, was mir schlecht gemacht haben. Ja, und das ist diese Kraft und diese Power, was Gott hat, ja, zu machen, diese ganze Situation zu ändern und zu verändern. Natürlich musst du zuerst mal den ersten Schritt machen und dazu bekennen, dass du alleine nicht schaffst, dass du allein keine Power hast, ja. Und nur durch Jesus kannst du wirklich den Weg dann auch schaffen. Und es war auch so, dass ich dann diese 6 Jahre lang, ja natürlich die 2 Jahre erste Liebe natürlich, ja, wo man wirklich für alles dafür gibt, Jesus zu folgen und Jesus weiter, Wort Jesus dann weiterzugeben. Und mit meiner Zeugnisabgabe viele Menschen auch dabei helfen kann, in solche Situationen vielleicht besser zu machen. Und ja, und mehr versuche ich auch jetzt nach meiner Karriere auch Projekte, auch Sachen, alles, was mit dem Christentum dann zu tun hat.
Unter anderem in Brasilien mit Projekten für Kinder, eine Akademie, genau, die du gründest.
Genau, ja, ich will einfach das weitergeben, was ich gekriegt habe, also was ich bekommen habe, ein bisschen das weiterzugeben, was Gott für mich getan hat und dass viele Kinder, viele Leute das auch brauchen, ja. Und da versuche ich nicht alle zu retten, aber einen Teil davon mitzugeben, ja.
Sehr schön, das ist ein schöner Doppelpunkt. Kräftiger Applaus an der Stelle.
Dankeschön.
Wir schauen uns mal noch einen Clip an. Du bleibst bitte hier sitzen. Ja. Und wir schauen mal auf einen zweiten Clip heute Abend, der das so ein bisschen auch nochmal zusammenfasst, was du gesagt hast, was die Damen hier gesagt haben. Ich glaube, ich stehe ein bisschen im Licht.
Lass mich erzählen, warum wir es tun. Weil wir als Sportler ein Teil von Gottes Schöpfung sind. Weil es tief in unserem Inneren verankert ist. Weil Gott uns Talente, Leidenschaften und Möglichkeiten geschenkt hat. Und wenn wir Sport machen, spüren wir diese endlose Freude. Und dennoch haben wir ihn zerstört. Wir machen Sport nicht so, wie Gott sich das wünscht. Wir missbrauchen so oft den Sport, um uns selbst zu dienen. Um Liebe, Identität, Ruhm, Sicherheit, Erfolg und Selbstbestätigung zu bekommen. Wir lehnten Gott ab. Wir versuchten, ihn zu ersetzen und tragen die Konsequenzen. Aber Gott liebt uns und hat sich uns zugewandt. Durch Jesus, seinen Sohn, der unter uns lebte, der für uns starb, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er besiegte den Tod und bietet uns neues Leben an. Eine neue Beziehung zu Gott. Für jenen, der zu ihm zurückkehrt. Deshalb können wir unseren Sport ganz neu leben, wo immer wir auch sind. Egal welchen Sport wir ausüben. Wir erinnern uns an Gottes Liebe für jeden von uns. Wir erinnern uns an das neue Leben, zu dem er uns berufen hat. Und wir können nun mit Freiheit und Freude Sportler sein. Wir leben Sport.
Ja, wir leben Sport, ihr lebt Sport. Das kam heute Abend ziemlich rüber. Ich darf euch nochmal nach vorne bitten, Sabine, Katrin und Cordula. Da bleibst du sitzen. Einer darf sich neben den Toni setzen. Cordula, genau. Bevor wir so die Runde öffnen für euch, vielleicht noch so einen ganz kurzen Gedanken auch zu dem, was wir eben gesehen haben, dass es so eine ganz andere Bedeutung bekommt, Sport. Und ihr habt es heute Abend mehrfach gesagt, du hast es angesprochen, so die Erfolge, die Trophäen, die Pokale, die schaffen natürlich Anerkennung. Man wird ganz anders wahrgenommen, man wird ganz anders wertgeschätzt. Aber was gibt einem wirklich Identität? Das ist ja so die Frage. Wer bin ich eigentlich wirklich? Ja? Bin ich der, der da am Rasen steht, den Pokal in Empfang nimmt und dann spiele ich auf einmal zweite Liga? Was macht das mit mir? Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Es ist vielleicht die Geschichte, die am meisten in Romanen oder Filmen verfasst wurde. Die steht aber in der Bibel. Die erzählt Jesus und erzählt von zwei Jungs und der Ältere arbeitet und der Jüngere kommt zu seinem Vater und sagt, eigentlich möchte ich gar nicht mehr hier zu Hause arbeiten, ich würde jetzt gerne mein Erbe ausgezahlt bekommen und dann würde ich ein bisschen was erleben wollen in der Welt. Und der Vater macht das. Er gibt ihm sein ganzes Geld und der Junge haut es auf den Kopf. Er geht weit weg von zu Hause und es steht dann sogar wortwörtlich, dass es bei Prostituierten, du hast das eben auch erwähnt, sein Geld verprasst und das schöne Leben genießt. Aber irgendwann ist das Geld alle und er hat nichts mehr. Und dann gibt es auch noch da eine Hungersnot damals. Und dann landet er buchstäblich im Schweinestall, weil irgendein Bauer ihm ein bisschen Arbeit gibt und sagt, du kannst dich gerne da bei den Schweinen aufhalten. Aber er darf dann niemals das essen, was die Schweine gekriegt haben. Und dann denkt er sich, ich bin doch eigentlich bescheuert. Was hatte ich es zu Hause so gut? Und ich will zurückgehen und meinen Vater fragen, ob ich wenigstens für ihn arbeiten kann. Naja, und dann macht er das und dann ist er völlig überwältigt, dass der Vater gar nicht danach fragt, was hast du denn gemacht und warum und ich bin immer noch sauer. So ein Riesenfest feiert, weil sein Sohn wieder nach Hause gekommen ist. Und dann gibt's aber den älteren Sohn, der kommt von der Arbeit und hört, dass da eine Party im Gange ist und sagt zu einem der Mitarbeiter, was ist denn drin los? Ja, da ist große Party, dein Vater hat ein Fest gefeiert, weil dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Und der ist stinkesauer. Und dann wird da beschrieben, ihr könnt das gerne mal nachlesen, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15, dann bricht es aus ihm heraus und er ist sauer und sagt seinem Vater, ich war immer gehorsam, ich habe immer diszipliniert gelebt, ich habe alles eingehalten, als Sportler muss man sehr diszipliniert leben, du hast es gesagt, Katrin, jahrelang auf Olympia, ich habe alles eingehalten, aber du warst so streng. Du hast immer nur Erfolg gehabt, ich musste immer nur arbeiten, ich hätte ja auch mal gerne gefeiert. Aber ich musste ja immer arbeiten. Und außerdem warst du geizig zu mir. Ich hätte auch mal so gerne was gekriegt. Du hast mir ja nie was gegeben. Und außerdem ist es total ungerecht. Ja? Der da, der das Geld verprasst hat bei den Huren, der kommt nach Hause und du feierst auch noch ein Fest und gibst das beste Kleid, die besten Schuhe, das beste Kalb wird geschlachtet und der beste Wein wird geöffnet. Das ist ungerecht. Und dann erzählt Jesus die Geschichte und es wird eigentlich deutlich, dass dieser Vater genau das Gegenteil ist. Dass er total sehnsüchtig auf seinen Sohn gewartet hat. Und es wird da beschrieben, das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen, in der damaligen Kultur, es steht da, dass der Vater, als er seinen Sohn vom Weiten gesehen hat, dass er nach Hause kommt, ist er dem entgegengelaufen. Das war peinlich. Damals liefen die Männer nicht. Die saßen und warteten, bis die Leute zu ihm kamen. Und der lief durchs ganze Dorf und hat sich der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber er hat es gemacht, weil er seinen Sohn so unendlich liebt. Und dann will der Sohn sagen, du, ich habe gar nichts mehr verdient und bitte vergib mir. Und der Vater sagt, interessiert mich nicht, was du gemacht hast. Hauptsache, du bist wieder da. Einmal Kind, immer Kind. Egal, was du verbockt hast. Lass uns feiern. Und dann beschenkt er ihn mit den besten Dingen, die er nur hat. Und Jesus beschreibt diese Geschichte, um deutlich machen, zu machen, wie Gott ist. Du hast es eben so gesagt, Gott war ja eigentlich da. Und du hast auch an ihn geglaubt, aber du wolltest eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Und schon gar nicht das, was er vielleicht von dir will, auch irgendwie hören. Aber dieser Sohn hat das so erlebt. Und das, finde ich, macht es so am meisten deutlich, was wir auch für Sportler vielleicht sagen können. Dass es nicht der Erfolg ist, nicht die Trophäe, nicht der Sieg beim DFB-Pokal oder die Meisterschaft, die einen endgültig wirklich glücklich macht, weil das kann ganz schnell vorbei sein. Dann ist man in Peking und auf einmal ist man nicht in London. Dann ist man auf dem Weg zur Goldmedaille und dann taucht man auf einmal unter und kommt nicht mehr hoch. Also du bist ja nochmal hochgekommen zum Glück. Ne? Es geht so schnell im Sport. Deswegen brauchen wir etwas, was uns einen anderen Halt gibt als der vielleicht kurzfristige Erfolg. More than gold, so haben wir den Abend genannt. Danke, dass ihr das so erzählt habt, so authentisch von euch. Ich würde sagen, Runde frei. Wer möchte gerne diese vier einmal bombardieren mit Fragen, was ihr schon immer wissen wolltet? Wie sieht's in der Umkleide bei BVB aus? Oder wie nass wird man eigentlich in so einem Boot? Muss man beim Rudern immer synchron rudern oder geht das auch schon mal durcheinander? Fangt ihr auch schon mal Schmetterlinge beim Lacrosse oder nur die Bälle? Das war jetzt fies, ne? Ja, ich gebe es zu. Entschuldige mich öffentlich. Fragen von euch? Ja, bitte.
Ja, ich habe eine Frage. Mein Sport ist ja total. In der Sekunde oder Millisekunde, in der man einen Stempel hat, Konkurrenten, der verliert, ob Christ oder nicht, aber vielleicht auch Christen, wie seine Kommunikation, wie geht man damit um?
Also die Frage, wie geht man mit den anderen um, die nicht gewinnen, und gibt es Beziehungen untereinander? Toni, vielleicht zuerst, du bist direkt angesprochen, ja. Kennst du Marcelo?
Ja, Marcelo kenne ich ganz gut, also wir haben keine Kontakte, so direkte Kontakte, aber ja, die Situation damals, das haben wir ja sehr, sehr gut, habe ich noch in Erinnerung. Natürlich wird er da dann der eine oder andere angerufen. Ja. Ich hatte damals nicht so so viel Kontakt mit ihm, ich habe erst nachhinein dann Kontakt mit ihm gehabt. Aber natürlich nur ein Beispiel, ja, als Mainz 05 abgestiegen ist von der ersten Liga in die zweite Liga, die sind ja bei uns in Stuttgart abgestiegen, ja, und ich war auch mit dran beteiligt, dass ich eine Torvorlage gegeben habe und auch wo die dann 2-0 verloren haben, und so waren die in der zweiten Liga, und ich habe dann gesehen, wie die dann gelitten haben, ne? Also für mich war genau dieses Leid, habe ich auch gefühlt, ja. Und das ist ein bisschen von jeder so, ja, von jeder, sag mal, von jeder Charakter, von Typen. Also ich würde sagen, einer, der Sportlerherz hat und der weiß die Situation von den anderen, man ist halt nicht glücklich über das Misserfolg von den anderen. Mhm.
Ja. Von den Damen jemand noch ergänzen? Sabine, dann ja. Cordula. Sabine?
Soll ich? Ja. Was ich ganz neu gelernt habe beim Lacrosse, ist einfach das Fair Play. Im Gegensatz, wie ich es immer beim Fußball erlebt habe, wenn man Fußball gewonnen oder verloren hat. Man geht vielleicht noch auf seine direkte Spielerin drauf zu, klatscht sich ab, aber das war's dann. Entweder hat man mit dem Sieg, mit dem Jubeln zu tun, oder man ist frustig mit seinem Team. Was beim Lacrosse anders ist, ist einfach, dass man sich kurz nach dem Spiel, also wegen mir kurzer Jubel oder kurzer Enttäuschung, ist es wie beim Eishockey, dass man sich aufstellt und dem Gegner, dass wir gegenüberstehen und sich noch gegenseitig was sagt, die Hand schüttelt. Und das ist ein, für mich zum Beispiel, als ein sehr emotionaler Sportler, der mit Sieg und Niederlage erstmal mit sich zu tun hat, ein ganz neues Lernfeld gewesen. Nach einer frustigen Niederlage sofort dann spalier zu stehen und dem Gegenspieler dann auch noch zu gratulieren. Das tue ich auch gerne, ich brauche mal ein bisschen Zeit dafür. Also ja, also das fand ich irgendwie begeisternd, da einfach mich nochmal was ganz anderes kennenzulernen und auch mich herausgefordert zu sehen, ob Sieg oder Niederlage.
Cordula, du wolltest?
Ja, mir fällt da gerade spontan eine Situation ein, 1995, Gott hat auch Humor, also 1995 bei den Weltmeisterschaften bin ich Dritte geworden, und die spätere Weltmeisterin war eine Engländerin, und die hatte das noch gar nicht realisiert, dass ihr Lauf, wo sie im Ziel war, zum Weltmeisterschaftstitel reichte. Und da bin ich als erstes zu ihr hin und habe ihr gratuliert und war ganz ungläubig und hat geguckt, nee, das kann doch noch nicht sein. Und ich sag, doch, du bist Weltmeisterin. Und das war so ein schöner Augenblick für mich, sich mit ihr zusammen zu freuen, obwohl ich eigentlich
auch gerne dadurch, gewonnen hättest, ne?
Ja, Dritte geworden. Ich konnte mich natürlich auch freuen, aber ja, und ich konnte das aber gar nicht so vom Herzen her ausdrücken, weil ich nicht so gut Englisch konnte. Ich habe zwar viel verstanden, habe aber nicht sehr viel gesprochen. Aber sie hat gespürt, dass ich ihr das von Herzen gegönnt habe. Und dann jetzt vor einem Jahr kommt zum Schwerter-Wettkampf. Ich komme nämlich jetzt aus Schwerte, und der Verein hat einen Wettkampf ausgerichtet, und da kommt eine Familie aus Bremen erstmalig zu dem Wettkampf, und dann lese ich den Namen und denke, ja, das ist sie. Sie hat inzwischen geheiratet, ist nach Bremen gezogen, hat jetzt 2 Kinder, und die Kinder, die fangen jetzt an zu paddeln, und mit den Kindern ist sie nach Schwerte gekommen zum Wettkampf. Und dann haben wir, jetzt kann sie natürlich besser Deutsch, und jetzt konnten wir uns richtig auch austauschen, und sie hat auch diesen Augenblick in Erinnerung. Und da, wo ich ihr das erste Mal gratuliert habe, das hängt über meinem Bett, dann habe ich ihr das Bild geschickt, sagte sie, na, das gibt es doch nicht, also das finde ich ja total schön. Und dadurch ist jetzt ein sehr schönes Gespräch zustande gekommen, wo ich gemerkt habe, im Herzen waren wir verbunden, und ich konnte ihr das doch damals auch zum Ausdruck bringen, obwohl ich nicht so gut Englisch konnte. Aber sie hat gespürt, dass ich ihr das gegönnt habe. Wäre jetzt ein bisschen ein umgekehrtes Beispiel, also jetzt nicht die Niederlage, aber ich habe gemerkt, dass Gott da auch wirkt, auch wenn meine Mittel begrenzt sind.
Gibt es übrigens ganz viel im Spitzensport, dass die, die sich am intensivsten bekämpfen, sozusagen die besten Freunde sind. Ne? Das gibt es quer über alle Sportarten. Das kann man schon auch beobachten, wie Sport auch etwas ist, was selbst wenn man Gegner ist, einen zusammenschweißt und Freundschaften, die länger andauern als die eigentliche Karriere.
Ja, Toni. Das sieht man ganz gut im Fußball. Also ich war wirklich mit viel befreundet sozusagen, aber wenn du auf dem Platz stehst, dann wirklich, da erkennst du keine Kameradschaft mehr. Ja. Aber nachhinein haben wir uns alle wieder lieb.
Genau. Weitere Fragen? Jörg.
Antonio, du hast das jetzt vorhin so schnell zusammengefasst. Auf der einen Seite war der Mario also anscheinend 10 Jahre hinter dir her. Nicht nur eine halbe Stunde. Ja. Also der hat Meter und Meter und Meter gemacht. Und du hast diesen kleinen Schalter, diesen kleinen Moment erzählt. Aber du hast auch gesagt, du bist 2 Jahre lang wie auf einer, du hast nicht gesagt, wie auf einer Wolke geschwebt, aber du hast irgendwie diese Wende dieses Lebens für dich so erlebt und du hast ja jetzt einen ganz anderen Blick auf das, was vorher war. Magst du noch mal ein bisschen mehr von diesem Wechsel erzählen und was das heute für dich ausmacht und auch was es für deine Familie ausgemacht hat? Denn die haben ja dann auch einen ganz anderen Antonio bekommen, als den sie vorher hatten, der für sie ja auch ganz einfach gewesen ist.
Ja. Der ausgetauschte Toni.
Ja, das stimmt. Also es war nicht nur für mich, sondern für meine Familie eine Veränderung. Ja, zum Guten hin. Ja, wie ich jetzt alles sehen, ist einfach, bevor ich diese Begegnung mit Jesus hatte, ich habe nicht meine ganze Zeugnis abgegeben. Ja, ich hatte einen Abend gehabt, ja, der ziemlich lang war. Also es hat um 7 Uhr angefangen mit dem Essen bis um 4 Uhr nachmittags einen anderen Tag, ja, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr nach Hause. Also ich will jetzt durchfeiern, ob es 3 oder 5 oder 4 Tage sein sollte. Es ist mir egal. Ja, dann habe ich mich letztendlich doch dann gesagt, ja, ich fahre doch nach Hause, weil da sind Leute, die auf mich warten. Mit Hintergedanken natürlich, ja, und das war dieser Weg, also nur kurz mal, ich war in Düsseldorf weg und habe in Moers gewohnt, also ungefähr eine Stunde, die ich im Taxi gesessen habe, ja, und ich glaube, dieser Weg war der längste Weg in meinem Leben, da habe ich die Begegnung mit Jesus gehabt und da war so, dass der Jesus mir dann mein ganzes Leben in one take mir dann vorgeschrieben habe, ja, also so gesagt, dass woher ich dich geholt habe, was ich dir alles gegeben habe, wo ich dich hingebracht habe, und das willst du alles jetzt auf eine Karte setzen, du willst das alles aufgeben für eine paar Nächte, eine paar Party. Ja, Frauen, die da sind, und alles, was ich dir gegeben habe, die ganze alles, was du schon erlebt hast mit deiner Familie, und du hast heute eine wunderschöne Familie, und also der Taxifahrer, glaube ich, der hat nichts mehr verstanden, weil ich nur unter Tränen lag und geweint habe, und so, dass ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich auch gesehen, dass meine Familie total zerstört war, ja, die wussten nicht mehr, wo ich war, und die wussten nicht, ob ich überhaupt nach Hause komme, ja, und alle unter Tränen lagen die da, ja, und das war so dann für mich, so gesagt, die Wende, ja, wo ich gesagt habe, das geht nicht, das kann einfach nicht sein, ja, und als dann ich diese Bekenntnis abgab, und da habe ich gesehen, wie Gott anfangen zu arbeiten hat, ja, in mein Leben, anfangen die schlechte Sachen wegzubringen, ja, Freundeskreis, alles, was mir dazu geleitet hat, das zu machen, was ich nicht machen wollte. Und ich sehe, wie der auf mich und meine Familie, was er geworden ist, ja, also der ist unser Kompass, wenn du jetzt sagst, ja, was Die Bibel ist mein Kompass. Also das ist das, was wir tagtäglich brauchen und wo wir auch unsere Kraft herholen, um wirklich mit denen in Verbindung zu bleiben. Ja, und unser Weg, wir können einfach nicht mehr, ja, obwohl es sehr schwer ist. Also man müsste sagen, unser altes Leben, ne, natürlich, es ist nicht alles schlecht gewesen, ja, aber es ist auch viele gute Sachen passiert. Natürlich, da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Meine Frau war mit mir dabei, also beim guten, schlechten Zeiten war die immer bei mir gewesen. Und so, dass ich dann sehen kann, nicht nur, dass ich mich verändert habe, sondern meine Frau, durch meine Entscheidung, dass meine Frau, meine Familie und meine Kinder sich dann verändert hat. Ja.
Das Schöne bei Gott, dass er den ganzen Mist, den wir auch gemacht haben, einfach wegnimmt und sagt, das habe ich längst erledigt. Richtig. Und jetzt helfe ich dir, ein neues Leben zu gestalten.
Ja. Ja.
Schön. Ihr seid alle noch ein bisschen da. Spontan noch irgendeiner, der sagt, das wollte ich unbedingt noch fragen, sonst kann man die auch gleich gerne noch persönlich fragen. Keinen abwürgen, aber ich habe noch was vor. Wenn ihr mal alle mal eben hier zu mir kommt. Ihr, vier. Ja. Ich habe hier einen... Ja, ich glaube schon ein älteres T-Shirt, aber immerhin ein BVB-T-Shirt. Wenn ihr da mal alle drauf unterschreibt, lass mal gucken, ob das gelingt. Das war so ein bestimmter Trick, ne? So, dann könntet ihr mal alle mal ein Autogramm geben. Weißt noch, wie das geht? Einfach irgendwo hier so auf die schwarze Fläche. Der Profi weiß, der hat... Wie viele Autogramme hast du geschrieben in deinem Leben, Tommy?
Das kann ich nicht mehr erzählen.
Olympiakarte, kennst du dich auch noch? So, Katrin Reinhardt.
Tag eröffnet hier, da sind wir.
Gehen schon ein paar tausend weg, ne?
Ja. Oh. Was ist das denn? Wie hast du das so dünn hingekriegt?
Ist egal, der eine dünn. Also schreiben.
Habe ich schon verstanden.
Cordula.
Das wird ja immer dicker. Wird ja noch komplizierter.
Es geht auch nie wieder weg. Es ist totenstill im Raum, ist spannend, ne? So, Toni, du hast noch eine ganze große Fläche hier. So. Oh ja, das sieht sehr gekonnt aus. Das kann man zwar nicht lesen, aber es sieht wunderschön aus. Vielen Dank nochmal euch dreien, vieren. Was mache ich jetzt mit dem T-Shirt? Was glaubt ihr?
Liegt das nach Brasilien?
Das könnte es auch. Ich dachte, alle vier haben ja davon erzählt, dass es ihnen wichtig ist, das auch, was sie erlebt haben, auch gerne weiterzugeben. Ich weiß von allen vieren, dass sie sich sehr viel auch bei Kindern engagieren. Toni, du startest eine Akademie in Brasilien für Kinder. Cordula und Sabine und auch Katrin sind engagiert bei SAS, auch im Kinder- und Jugendsport. Und ich dachte, ich traue mich jetzt mal, das in Dortmund zu versteigern für den Kindersport, für das Engagement, dass Kinder auch zu solchen Lehrgängen kommen können, auch vielleicht die das sich sonst nicht erlauben könnten, so einen Startplatz in einem Trainingscamp bei SAS zu bezahlen. Und ich versuche das jetzt mal einfach. Also ich biete schon mal 10 Euro. Ne? Ich fange mal ganz klein an. Wer würde denn mehr bieten? 15. 20. Da haben wir schon 30. Super. Noch jemand mehr? Komm, einer geht noch.
35.
Dafür geben wir es ab, oder? Super, zum Ersten? 40. 40 zum Ersten. Sind wir schon fast bei einem Startplatz für ein Kind. 40 zum Ersten. 40 zum Zweiten. Und es ist Tanja, es gehört dir. Ja, komm. Auch eine hochbegabte Fußballerin. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Einmal bei Sabine Stede, bei Cordula Strebecker, Katrin Reinhardt, unseren brasilianischen Gästen, Pati und Fernando. Und natürlich bei Toni da Silva. Vielen Dank, dass du heute Abend dabei warst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Hausherren, bei Rolf und allen Mitarbeitern hier der FEG und sage einfach einen wunderschönen guten Abend nach Dortmund. Ihr könnt gerne noch bleiben. Es ist angerichtet. Es gibt noch einiges an Getränken, an Süßigkeiten. Es ist dort ein Infotisch mit verschiedenen Materialien über die Werteoffensive, über SES-Angebote. Und ein Angebot eben habt ihr uns was geschenkt, nämlich einen Startplatz für Kinder. Wir möchten gerne jedem, der so eine Bibel noch nicht hat und sagt, das, was heute Abend da gesagt wurde, das interessiert mich. Das möchte ich selber entdecken, was da so drin steht. Der darf sich gerne eine natürlich kostenlos mitnehmen. Wir haben etliche dabei. Diejenigen, die schon ganz viele Bibeln zu Hause haben, die dürfen sich auch gerne eine mitnehmen. Die dürfen dann aber auch gerne was dafür geben. Ich lasse euch das ganz frei, aber solange wir welche haben, geben wir die gerne mit heute Abend. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche einen wunderschönen Abend und macht's gut. Bis nächste Mal. Applaus